Gut. Auf jeden Fall.
Sehr schön. Herzlich willkommen zu Bike2Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute begrüße ich Richard Löwenherz und damit jemanden, der sehr oft von den Hörerinnen und Hörern meines Podcasts gewünscht wurde. Richard, herzlich willkommen.
Ja, freut mich, dass wir mal ins Gespräch kommen.
Genau, und Gespräch ist das Richtige, denn ich habe nachgeguckt, du warst bei mir quasi schon mal zu Gast, im Rahmen eines Reiseradler-Interviews. Ich hatte so eine Rubrik bei mir auf dem Blog und da hast du 2014 mir Rede und Antwort gestanden. Und da fand ich auch noch, und das ist ewig her, ne? Ich dachte schon so, okay, das so lange kann es ja gar nicht sein. Und da hast du interessanterweise auf die Frage, und da kommen wir ja nachher drauf, so was hast du als nächstes vor und sowas, hattest du dann geantwortet, sinngemäß, ich beschäftige mich gerade so mit dem Thema Bike Rafting und möchte das mal so ein bisschen erkunden bin da so in, ich glaube, in Polen oder in Tschechien, warte mal.
Polen
war's, hast dir so ein Schlauchboot zugelegt und ein paar Testtouren in Polen, haben dich schon überzeugt, dass du das mal einsetzt. So, und das hast du ja noch und nöcher. Aber bevor wir darüber sprechen, Richard, wie hat alles angefangen? Stell dich einfach mal vor und dann steigen wir so ein.
Ja, wie hat wohl alles angefangen? Ich glaube, in meinem Fall mit dem ersten reisetauglichen Fahrrad, das ich als 13-Jähriger bekommen habe, ein 26-Zoll-Rad. Und damit habe ich dann natürlich angefangen, meinen Horizont zu erweitern. Und genau das war es auch, was mich dann immer wieder vorangetrieben hat. Das hat mir nämlich Spaß gemacht, so diese Freiheit zu genießen, auf eigene Faust, aus eigener Kraft irgendwie bestimmte Orte zu erreichen, die für einen vorher so unerreichbar waren. Und plötzlich kommt man dann doch hin, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt. Also am Anfang waren natürlich so Streckenradeln, so mit Freunden, dass man eben mal große Distanzen auch so überwindet. Das war natürlich der Fokus am Anfang. Bis wir dann irgendwann mal so an der Ostsee angekommen sind, innerhalb von 24 Stunden von der Niederlausitz, wo ich aufgewachsen bin. Das war dann schon irgendwie so, wow, sowas kann man alles machen mit dem Rad. Und da mussten wir dann aber auch schon Gepäck mitnehmen. Das heißt, wenn wir da ankommen, müssen wir natürlich auch irgendwo übernachten können. Das heißt aber auch schon so, dass der Grundstock an Ausrüstung dabei, Schlafsack, Isomatte und sowas. Und dann kam natürlich die Idee auf, mal auch was Längeres zu machen, so mit Gepäck. Und also ich hatte früher überhaupt keine Ambition, irgendwie große Touren zu machen, irgendwie durch die Welt zu machen. Das hat sich irgendwie so Schritt für Schritt ergeben, einfach mit dem, was man so unmittelbar für Erfahrungen gemacht hat, dass ich dann eben irgendwie immer wieder Lust bekommen habe, einen Schritt weiterzugehen, so ein bisschen, also den Horizont dann immer mehr zu erweitern und was Neues auszuprobieren, in neue Gegenden vorzudringen. Und da war Skandinavien dann das Nächste. Das kannte ich schon von Urlauben mit meinen Eltern und ich wusste, dass da schöne Natur ist, viel Wildnis, Natur, einzelne Seen, wo man auch irgendwie campen kann. Und da habe ich dann auch Blut geleckt, als ich dann in der Abi-Zeit mit Freunden dort mal eine zweiwöchige Tour gemacht habe. Dass man da einfach, egal wo man gerade ist, einfach sein Zelt aufschlagen kann, wie heißt das nochmal?
Allemannsrecht.
Allemannsretten, genau. Dieses Jedermannsrecht, dass man da eigentlich überall auch wild zelten kann und dann auch wunderschöne Plätze vorfindet, so am See ein Lagerfeuer machen kann. Also das war es dann irgendwie, was mich dann so richtig gepackt hat. Und deswegen bin ich dann auch dann in der Studienzeit dann auch wirklich jedes Jahr immer wieder aufgebrochen. Zunächst durch Skandinavien, anfangs auch noch mit Freunden, aber irgendwann hatten die dann auch nicht immer so die Zeit und meine Projekte und Ideen wurden immer größer. In den Semesterferien meines ersten Studienjahres habe ich dann eben mal die kompletten 3 Monate ausreizen wollen, um die Ostsee geradelt bis zum Polarkreis hoch und dann also durch Schweden und dann über Finnland das Baltikum zurück. Da war ich dann das erste Mal so richtig lang allein unterwegs und habe da auch für mich das Alleinreisen das erste Mal so entdeckt, dass mir das auch Spaß macht, dass ich da auch Gefallen dran finde. Hat eine Weile gedauert, so 3 Wochen hat es bis der Schalter umgelegt wurde. Und bei der Tour bin ich damals auch an der Grenze zu Russland, also an der finnisch-russischen Grenze lang gekommen und habe irgendwie gedacht, boah, da hinten sieht es noch wilder, noch spannender aus, da muss ich auch mal hin. Und so kam es, dass ich dann ein Jahr darauf dann nach Russland bin, nach Karelien, was direkt hinter der Grenze von Finnland ist und habe das erste Mal Kontakt mit den Russen, also mit der Mentalität, mit den Menschen und überhaupt mit den ganzen Bedingungen dort gehabt und fand das irgendwie total faszinierend. Da ist fast schon irgendwie dieses Wildnis-Abenteuer so in den Hintergrund gerückt. Ich fand das dann irgendwie spannend, da auch irgendwie mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen, in diesen abgelegenen Dörfern so quasi als erster Tourist aufzutauchen. Das hatte irgendwie auch so seine Eigendynamik. Wenn man Leute trifft, die vorher irgendwie noch keinen westlichen Touristen gesehen haben, da ist man ganz schnell natürlich zu Gast bei verschiedensten Leuten und erlebt so die verrücktesten Geschichten. Und natürlich hat es mich dann gereizt, weiter nach Russland einzutauchen und bin dann wirklich Jahr für Jahr dann immer ein Stück tiefer eingetaucht, bis an den Ural ran. Ich war auch einmal eine Trekkingtour, habe ich mal gemacht, im subpolaren Ural mit einem Russen, den ich in Berlin kennengelernt habe. Und da habe ich das erste Mal nach Sibirien dann rüber geschaut. Dann hat es mich natürlich fasziniert, nach Sibirien zu gehen. Bin dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ja, 2006 war es ja, mit der Transsib dann auch quer durch Sibirien gefahren, um dann in der Mongolei dann auch mal eine Radtour zu machen, weil da irgendwie von meinem Geografiestudium war da auch ein Projekt und dann habe ich mir gesagt, wenn ich da einmal bin, mache ich da auch eine Radtour und habe mir dort auf dem Bazar für 68 Euro ein Rad gekauft und damals dann noch, ich war ja so 2.500 Kilometer durch die nördliche Mongolei bis in den sibirischen Altai gefahren und dann wieder mit der Bahn zurück. Also dann hat mich auch Sibirien angefixt, ich bin dann bis in den hintersten Winkel, bis nach Oymyakon, Kältepol Oymyakon, bekannt irgendwie als kältester bewohnter Ort der Erde, wo mal minus 72 Grad gemessen wurden, weiß nicht, 28 oder so. Und da wollte ich natürlich auch mal hin, das ist einfach schon auch mal die Wetterstation besuchen und so, weil ich auch einen Hang zur Meteorologie hatte, also ein Geografiestudium mit Schwerpunkt Meteorologie. Und das war so dann lange Zeit der östlichste Punkt, den ich erreicht habe, weil danach ist dann irgendwie die Reisekasse auch geschrumpft. Ich musste dann meinen Aktionsradius etwas reduzieren in den letzten Studienjahren, bin dann mehr wieder in den europäischen Teil Russlands und Osteuropas, teilweise Skandinaviens auch unterwegs gewesen. Bis ich dann nach meinem Studium, ich hatte bei meinem Studienabschluss auch Zentralasien irgendwie als Thema gehabt, auch als Prüfungsthema und da war ich auch total angefixt, danach dann auch mal in Zentralasien dann auch mir ein eigenes Bild zu machen und bin dann die Jahre nach meinem Studium dann auch öfter dort unterwegs gewesen, also eigentlich hintereinander weg, erst Usbekistan, dann Tadschikistan, Kirgisistan.
Ja, das ist ja, glaube ich. Das ist ja interessant, weil ich hatte nämlich auch einmal so ein, also ich habe natürlich gelesen, dass du Geografie studiert hast. Das war ehrlicherweise mein Studienwunsch Nummer eins. Und dann bin ich halt in so ein Verlegenheitsstudium, so Politik, Soziologie abgedriftet und so. Aber, ich habe, weil du gerade sagtest, Mensch, du hast deine Prüfung da über Zentralasien gemacht und hast dann gedacht, na gut, vielleicht gucke ich mir das dann auch nochmal an. Ich hatte auch so eine ähnliche Erfahrung bei einer meiner ersten Touren so, dass ich dann, ich glaube, im Tarim-Becken, ja, da in China stand und dachte, ah, das ist das Tarim-Becken, von dem der Geografielehrer immer erzählt hat. Man hat immer so, ah, okay, alles klar. Hätte ich das vorher gesehen, hätte ich dann das vielleicht auch besser verstanden. Ne? Aber so war das halt immer nur irgendeine theoretische Information. Ne? Also das finde ich immer so ganz spannend beim Radreisen.
Das hat mich auch nie befriedigt, so irgendwie nur theoretisch über das Land und die Welt irgendwie was kennenzulernen. Ich wollte mir auch immer ein eigenes Bild machen. Also gerade über die Gegenden, über die man so eigentlich nicht so viel weiß oder auch nicht so viel nachlesen kann, beziehungsweise wo man sich denkt, boah, irgendwie das muss irgendwie, vor Ort muss man sich das einfach anschauen, um es richtig zu begreifen. So wie du es auch gerade gesagt hast in deinem Beispiel. Ich glaube, das gibt dem Ganzen dann irgendwie immer noch das gewisse Etwas. Und es prägt sich auch ganz anders ein, wenn man irgendwie was persönlich kennenlernt, als wenn man nur darüber liest oder Bilder darüber
sieht. Ja, absolut, absolut. Zwei Nachfragen habe ich noch mal kurz zu dem, was du gerade erzählt hast. Das eine ist, du hattest von diesem kältesten östlichen Punkt da erzählt. Ist dann, also bewohnter, Ist da nur eine Wetterstation oder ist da auch ein Dorf? Also leben da richtig Menschen und wie leben die da? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also das ist schon ein richtiges Dorf, ja. Es gibt dort auch eine Wetterstation, die hat man irgendwie, offiziell hat man sogar verlegt. Die ist jetzt irgendwo an der Hauptstraße, da wo auch mal ein Flugplatz war. Und in dem Dorf selber gibt es auch noch eine hydrologische Station, als ich damals 2007 da war. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mittlerweile ist. Wo auch ein Meteorologe dort irgendwie auch regelmäßig da die Messungen gemacht hat. Aber nicht für die offizielle Seite. Also wenn man jetzt irgendwo Oymyakon auf einer Wetterkarte sieht und die Temperatur dazu, dann ist das nicht direkt in dem Dorf, sondern in Tomtor, irgendwie 30 Kilometer weiter gemessen. Aber in dem Dorf selber gibt es auch noch eine Station oder gab es damals noch eine und der Meteorologe war auch öfter mal, den hat man dann auch in verschiedenen Dokus dann auch immer wieder gesehen, wenn die Leute mal Expeditionen XY nach Oymyakon gemacht haben, dann wurde auch immer gerne der Meteorologe interviewt, der sich auch gern mal im Winter im Schnee gewälzt hat.
Oh Gott, also so kalt, ey, meine Fresse. Und die andere Frage ist, hast du, also wie verständigst du dich da? Also hast du dann mit der Zeit jetzt Russisch gelernt oder wie sieht das aus?
Tatsächlich habe ich vor meiner ersten Russlandreise kein Russisch beherrscht. Ich habe auch in der Schule kein Russisch gehabt, obwohl ich die Chance dazu gehabt hätte, aber irgendwie hat mich das damals nicht interessiert. Das hat mich dann im Nachhinein natürlich geärgert, dass ich Latein als zweite Fremdsprache gewählt habe, was ich ja überhaupt nicht brauchte. Hätte ich mal Russisch gemacht. Naja, ich habe immerhin das kyrillische Alphabet mir vorher angeeignet. Ich habe sozusagen meine Streckenplanung mit den ganzen Ortsbezeichnungen dann sowohl auf lateinischen Buchstaben und dann nochmal in kyrillischen immer mir aufgeschrieben und dadurch habe ich das dann irgendwann verinnerlicht, sodass ich auch ein Wörterbuch nutzen kann. Und dann hatte ich irgendwie mir noch so einen Kauderwelsch-Sprachführer zugelegt, da um so ein paar Floskeln zum Einstieg in irgendwelche Gespräche dann auch zu haben oder wenn man nach dem Weg fragt oder beim Einkaufen. Und das hat für den Anfang auch gereicht. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich mich da irgendwie voll in die Isolation begebe und das erste Mal, wo ich mich mit Englisch nicht verständigen kann, dann irgendwie, ja, dass ich dann kaum mit Leuten in Kontakt komme. Aber das Gegenteil ist passiert, weil es ist eine ganz andere Mentalität, wenn die Leute merken, da ist jemand, der hat so ein Interesse irgendwie auch an den Menschen und an der Sprache und hat sich gerade auch Mühe gegeben, irgendwas zu sagen. Da ist es egal, ob man sich im weiteren Verlauf des Gesprächs dann wirklich gut versteht, sondern es reicht einfach miteinander zu kommunizieren mit Händen und Füßen. Und man merkt ja auch, wenn da eine gewisse Sympathie da ist, dann irgendwie tauscht man sich ja trotzdem aus. Und dann reicht eine Handbewegung, dann weiß man, okay, ich bin jetzt zu Gast eingeladen zum Essen oder irgendwie was. Und wenn man da irgendwie zusammensitzt und irgendwie kommen dann die Fragen und dann blättert man im Wörterbuch, wenn man mal ein Wort nicht weiß. Also da sind wirklich viele, viele Kontakte auch gewesen, trotz der Sprachbarriere. Aber die hat diese Begegnung und diese Offenheit und Geduld der Leute, die hat natürlich auch geholfen, dass ich dann mein Sprachschatz, mein Vokabular dann auch deutlich erweitert habe. Und durch die vielen Reisen, die ich in den Jahren danach auch noch gemacht habe, habe ich natürlich sehr viel dazugelernt. Ich kann zwar immer noch flüssig Russisch reden. Ich habe auch zwischendurch nie einen Kurs besucht, hatte da irgendwie nie die Geduld dazu, mal so einen richtigen Sprachkurs zu machen, weil ich ja auch irgendwie schon gemerkt habe, ich komme mit dem durch, was ich bisher gelernt habe. So dieses Aneinanderreihen von Wörtern beziehungsweise ein paar Floskeln und Sätze habe ich auch schon richtig aussprechen können. Ich bin damit halt immer gut durchgekommen und irgendwann war es sogar jetzt vor ein paar Jahren sogar schon möglich, dass ich auch Sachen am Telefon klären konnte auf Russisch, was für mich am Anfang immer sehr schwierig war, wenn ich mein Gegenüber nicht gesehen habe. Aber das ist alles soweit schon, hat sich gut entwickelt, also ich komme damit gut klar.
Ja, wenn man jetzt so ein bisschen über dich liest, dann taucht vor allen Dingen, jetzt natürlich auch zusammen mit deinem Buch, da quatschen wir dann auch gleich drüber, vor allen Dingen auf Eis, Abenteuer, Einsamkeit, Richard Löwenherz. Also so wirst du quasi zusammengefasst. Wie die Leidenschaft jetzt so für diesen, ich sag mal, für den Norden und den Osten entstanden ist, hast du ja gerade so schön erzählt, aber das kommt ja auch mit, sagen wir mal, mit Kälte einher. Wie kam es dazu, dass du da so eine, man muss ja sagen, eine Leidenschaft für die Kälte entwickelt hast?
Ja, das habe ich natürlich auch mit der Zeit für mich so entdeckt. Wobei ich war früher schon als Jugendlicher auch schon irgendwie Winterfan und mochte das irgendwie auch so ein bisschen die Extreme zu erleben. Ich kann mich auch erinnern, als 16-Jähriger, als man minus 20 Grad waren in der Lausitz, dann musste ich unbedingt mal raus. Ich wollte das auch mal spüren und nicht bloß auf dem Thermometer ablesen. Da war schon irgendwie, ja, der Hang dazu, sowas erleben zu wollen, war schon immer da. Aber dass ich auch Radtouren so mache und dann auch draußen übernachte, das hat sich irgendwie ergeben, weil, weiß ich nicht, das war die letzte Jahreszeit, die noch übrig war. Und ich wollte es auch mal versuchen, wie kommt man damit klar. Und bin als 24-Jähriger bin ich das erste Mal nach Skandinavien mit dem, was ich hatte, so Zwiebelschalenprinzip. Das einzige Ausrüstungsteil, was ich mir extra gekauft habe, war ein Benzinkocher, weil ich gehört habe, dass Gas da bei Kälte nicht so funktioniert und der Rest war ein Experiment. Und ich habe halt dann für mich auch gemerkt, also gelernt auch, was man so alles machen kann, auch in der Kälte. Und die Faszination auch bei Frost und Schnee so unterwegs zu sein, alles knirscht, ist irgendwie alles so anders, so surreal zum Teil, wenn man bei Mondschein irgendwie in so einer mondbeleuchteten Landschaft dann unterwegs ist, das wirkt so märchenhaft. Also mich hat das immer faszinierend, und das so durch die Winterlandschaften zu gehen. Andererseits später dann in Russland, Sibirien, kam das dann auch noch ein anderer Aspekt hinzu, dass bestimmte Gebiete auch nur im Winter erreichbar sind, weil gerade in Sibirien gibt es ja nur ein ganz, da gibt es im Prinzip nur eine Straße, die nach Osten führt, die Kolyma-Trasse bis nach Magadan, und das war's. Und alles, was abseits davon liegt, tausende von Kilometern Landmasse, ist quasi nicht erreichbar für einen Radfahrer, außer im Winter, weil da liegt man dann wirklich tausende von Kilometern Straße übers Eis, über gefrorene Sümpfe, Flüsse, teilweise auch Seen. Und da kann man dann plötzlich in Gegenden fahren, die so nicht erreichbar wären sonst. Mhm. Also im Sommer nicht bei klassischen Temperaturen.
Aber gibt es da Wege? Also wie, also die, diese Road to Magadan da, ne? Das ist ja so ein bisschen bekannter schon, so als die Road of Bones, ne? Heißt sie doch auch?
Genau, Road of Bones, Straße der Knochen, weil da eben durch die, weil da viele Gulag-Häftlinge damals auch verheizt wurden, sag ich jetzt mal.
Ja, 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 tatsächlich. Ja, ne? Also. Wie ist das dann aber, wenn du sagst, okay, jetzt ist Winter, jetzt könnte ich dahin. Hast du dann so, also gibt es da irgendeinen GPS-Track oder eine Karte oder wie findest du dann die Wege? So, oder ist einfach gib ihm?
Nee, also da gehen wirklich jahrelange Recherchen vorne weg. Und das liegt aber auch einfach daran, dass ich mich schon immer für die Ecke interessiert habe. Also zumindest als die dann so meinen Fokus rückte, 2005, 6, 7, irgendwie in der Zeit habe ich ja dann Sibirien das erste Mal bereist. Und dann war auch das Interesse da, mehr über dieses Land zu erfahren, über die Infrastruktur. Was gibt es da noch für Wege? Wo kann man überall noch hin? Und immer, wenn ich irgendwie was gefunden habe, mal im Internet, ein YouTube-Video von irgendeiner Autoexpedition oder irgendein Reisebericht oder auch was andere Radler vielleicht schon mal gemacht haben, meistens dann aber auch russische, weil westliche sind dann eher weniger dort unterwegs gewesen. Da gibt es aber auch ein, zwei russische Winterradler, die da auch irgendwie etliche Ecken abgegrast haben. Und das fand ich dann faszinierend, was man so alles, wo man überall hinkommt, auch als Radfahrer. Und habe dann auch all diese Informationen dann immer gesammelt und mir dann auch quasi selber Karten, Übersichtskarten erstellt, um so einen Überblick zu bekommen, was gibt es denn da eigentlich alles so für Möglichkeiten, auch im Winter unterwegs zu sein. Und fand das schon faszinierend, dass es doch sehr viele Möglichkeiten gibt, gerade da im Nordosten, also in der Teilrepublik Jakutien, die größte Republik von Russland, die 8,5 mal so groß ist wie Deutschland, aber nur 1 Million Einwohner hat, hat unglaublich viele Straßen, die zu den abgelegensten Dörfern halt führen, die sonst im Sommer nur per Helikopter oder teilweise mit dem Boot über die großen Flüsse erreichbar ist, wenn sie an dem Fluss liegen.
Und achso, und das sind also das sind dann aber Dörfer eher, die dann dort liegen sozusagen, die Sommer über, wenn alles getaut ist und morastig, sumpfig ist, abgeschnitten sind und da fährst du dann quasi so rein, die sind dann, also da kannst du dann auch zwischendurch, weiß ich, pausieren oder Vorräte nachladen oder so?
Ja, im Prinzip schon. Also es, je nachdem, was man sich für eine Route raussucht, es gibt manche, da sind etliche Dörfer entlang der Route. Also ich bin jetzt da hinten auch nur einmal jetzt im Winter unterwegs gewesen und zwar von der Kolyma-Trasse, von dieser Straße der Knochen halt nordwärts bis an das Polarmeer ran. Also bis zur Polarhafenstadt Tixi, die in der Nähe vom Lena-Delta ist, falls jemand so
Lena, also der große Fluss,
genau, der große wo der halt Flüsse mündet dort oben, dann, ja, am Polarmeer. Auf der Strecke, das waren so 1800 Kilometer, die ich nordwärts gefahren bin, da gab es 2 Versorgungspunkte.
Ja, okay.
2 größere Ortschaften, wo man dann auch wirklich was einkaufen konnte und auch zwischendurch mal eine Unterkunft hatte, um sich zu duschen und Sachen zu waschen.
Ja. Und wie hast du das dann, bleiben wir gleich mal dabei, also wie hast du das dann gemanagt mit Versorgung, mit Fahrrad, mit Gepäck, also das klingt ja jetzt erstmal danach, als ob du ziemlich viel mitgenommen hast oder du hattest ein Gewehr dabei und dir zwischendurch was geschossen. Also
tatsächlich gibt es Leute, die das machen, die dann auch selbstversorgerisch als Radfahrer oder Bikecrafter in den Gegenden unterwegs sind, die Russen natürlich. Aber nee, also soweit bin ich nicht gegangen. Ich habe natürlich schon klassisch wie bei einer Expedition dann alles dann irgendwie vorbereitet, mitgenommen. Ich habe mir das, also Proviant habe ich mir auch erst vor Ort gekauft in den Supermärkten. Also die sind da auch ganz gut ausgestattet mittlerweile so. Teilweise besser als bei uns, habe ich das Gefühl, was man da alles kriegen kann. So dass ich dann eben so Nudeln, Hafer und Rosinen und weiß ich nicht, Trockenobst, Nüsse, das habe ich mir dann alles dort zusammengestellt, habe mir natürlich vorher eine Liste gemacht, was ich brauche und vor allem wie viel, weil ich eben schon wusste, auf der ersten Etappe bis zum ersten Versorgungspunkt schätze ich mal, dass ich 3 Wochen brauche. Wenn ein Schneesturm kommt und ich irgendwo hängen bleibe, vielleicht sogar 4, dass ich halt für diese erste Etappe dann auch versorgt bin, dass ich zumindest unabhängig bleibe.
Gib mal ein Beispiel, wie viel Haferflocken brauchst du denn da? Also das müssen wir, weil du hast ja, ne, das ist ja auch noch kalt und es ist ja dadurch ja auch noch mehr anstrengender und kalorienzehrender, oder?
Ja, also was Ernährung und Kalorien angeht, da habe ich mich, da kann man sicherlich vieles noch optimieren und verbessern. Ich habe dann einfach das, was ich aus Gewohnheit bei Sommertouren auch benutzt habe, dann einfach auf die Wintertour übertragen. Natürlich so ein bisschen den Fettanteil erhöht, also viel Butter auch dabei, die ich dann immer in jede Mahlzeit mit reingehauen habe und habe versucht, dann damit durchzukommen. Und weil ich ja auch vorher schon bezogen jetzt auf die letzte große Wintertour, über die ich auch das Buch geschrieben habe, habe ich vorneweg ja schon mal 3 kleinere Winterradtouren gemacht, Skandinavien, Westsibirien und dann nochmal europäisches Nordrussland, die jeweils so 3 Wochen gedauert haben. Und da wusste ich ja schon ungefähr, wie weit komme ich mit dem, was ich an Konzept, also ob mein Konzept aufgeht oder wo muss ich eben noch ein bisschen dran schrauben, damit ich das Gefühl habe, ich schaffe jetzt auch 6 Wochen damit irgendwie klarzukommen. Und das hat soweit funktioniert. Also ich habe das immer im Blick gehabt und die Devise ist eigentlich einfach nur viel essen.
Ja.
Und nach Möglichkeit halt natürlich auch energiereich. Und das war bei mir vorwiegend die Butter. Also ich habe da jetzt keine spezielle Expeditionsnahrung dabei gehabt.
Ja, ich überlege gerade, wenn ich jetzt vor der Herausforderung stehe, gut, ich brauche jetzt Essen für 4 Wochen, wie ich das berechne. Ja, so.
Ach so, ja, also im Sommer habe ich schon, das habe ich ja dann auch auf den Winter übertragen, durch die Wildnistouren, die ich auch zum Teil schon gemacht habe, dann mit dem Packcraft, aber da kommen wir ja vielleicht später nochmal drauf. Da habe ich dann ja auch schon sowas machen müssen, über mehrere Wochen Proviant zusammenstellen, weil ich wusste, ich kann unterwegs nichts nachkaufen, ich kann auch niemanden anhalten, weil es dort niemanden gibt, einen Bonus zu fragen. Und da habe ich natürlich dann schon gelernt, auf mich bezogen, individuell, was reicht mir, womit komme ich klar über diese Zeit. Und da bin ich zum Beispiel so auf pauschal 600 Gramm Trockennahrung gekommen pro Tag, die ich rechne, was dann verteilt ist auf die Abend, Morgen und Zwischenmahlzeiten.
Das ist ja einiges, was du dann mitnimmst. Aber gut, es wird ja auch weniger, ne? Also von daher.
Ja, also im Winter tendenziell ein bisschen mehr. Je nachdem, am Anfang reicht ein bisschen weniger, aber wenn man dann seine eigenen Reserven so aufgebraucht hat, dann so spätestens nach 3 Wochen fängt dann das Hungergefühl an, weil der Körper merkt, der braucht mehr und dann hat man permanent Hunger, dann isst man auch mehr, dann kann man auch mehr essen, was man am Anfang nicht schaffen würde, weil der Magen vielleicht irgendwie nicht so viel aufnehmen kann. Und das muss man natürlich dann berücksichtigen, dass man quasi dann Teil 2 der Tour dann irgendwie eigentlich mehr braucht und dann seine Tagesration aufstocken muss, damit man da weiterhin irgendwie, wobei Energiebilanz im Winter ist trotzdem immer negativ. Wenn man sich zwischendurch nicht mal eine Woche Erholung irgendwo gönnt und trotzdem noch so weiter ist wie unterwegs, dann baut man ab unweigerlich und irgendwann erreicht man den Punkt, wo man dann, das ist dann einfach nur noch psychisch wie physisch dann einfach nur noch eine große Belastung.
Wo der Bär dich als Zahnstocher benutzen kann.
Ja, am Ende ist man nur noch ein Zahnstocher. Ja.
Ich habe gesehen, es gab ja eine Reportage, die habe ich gefunden, die hast du auch verlinkt bei dir auf der Seite mit einem Fernsehsender, mit dem RBB, glaube ich. Da warst du zu Gast und dann gab es da so einen Ausschnitt, wo du Butter gegessen hast. Also vielleicht jetzt für die Hörerinnen und Hörer nochmal zum Verständnis, wenn du sagst, du hast Butter mit, dann hast du tatsächlich ein Stück Butter und das ist ja bei der Kälte dann quasi wie eine Schokolade, ne? Und das hast du dann so gegessen.
Ist ja voll ein harter Block und wenn man da irgendwie was abschneiden will, dann rammt man von oben das Messer rein, dann splittern die Teile ab und das ist wie Schokolade von der Konsistenz her und die lutscht sich dann auch so weg und man hat auch spätestens nach einer Woche unter den Bedingungen auch richtigen Heißhunger auf so energiereiche Sachen. Also Butter, die ich sonst nicht so blanko essen könnte, danach giert es mir richtig, wenn ich dann im Winter unterwegs bin.
Alle, die jetzt sagen, das könnte ich nicht, sollten sich nur mal dran erinnern, wenn sie weiße Schokolade essen, das kommt ja im Kern aufs Gleiche.
Ja,
also von daher.
Optisch dann auch ähnlich.
Ja. Aber fand ich beeindruckend. Du hattest ja auch gerade gesagt, Bike Rafting, ne? So in der Ecke. Also ich kann das natürlich nachvollziehen. Du sagtest ja gerade, die Ecken, die dich da so interessieren, die sind vor allem im Winter erreichbar eher, aber wenn es dann ein bisschen wärmer ist und auch im Winter gibt es ja auch noch Flüsse, da lässt du dich nicht stoppen und bist in dieses Bike Rafting mal so eingetaucht. Erzähl mal so ein bisschen, wie kam das? Was ist das konkret? Was hast du da? Was sind deine Erfahrungen?
Ja, also mittlerweile ist das der Begriff Bike Rafting vielleicht gar nicht mehr so unbekannt, aber ich denke mal schon, dass man das nochmal erklären sollte. Also auch das Pack Rafting an sich, weil Pack Rafts sind ja so kleine, leichte Schlauchboote, die ja eigentlich so für Wanderer auch so gedacht waren, die jetzt, wenn Leute irgendwo zu Fuß unterwegs sind und dann vielleicht einen Fluss oder einen See überqueren müssen, dass die so ein kleines, leichtes Schlauchboot, was nur zwischen 1,5 bis 3 Kilo wiegt, ist ja auch dann wirklich ein kleines Zusatzgepäck, wenn man so will. Gut, noch ein Paddel von 1 Kilo, dann hat man dann schon ein bisschen, noch 1 Kilo mehr. Aber es ist trotzdem überschaubar.
Plus deine 60 und, Kilo Essen.
Ja, da ist das ja vernachlässigbar klein, wenn man da noch ein Boot mitnimmt. Also das ist ja wirklich nicht Rede wert. Also zumindest bei so einem Packraft. Und da ich habe mir auch gedacht, dass man das ja auch nicht nur mit einer Wanderung, dass man so eine Fußtour mit zu einer Wassertour macht, sondern auch vielleicht eine Radtour mit einer Wassertour kombiniert. Und hatte das ja auch, wie du anfangs ja auch gesagt hast, was ich in diesem Interview damals von 2014 schon angekündigt hatte, dass ich so ein paar Probetouren schon in Polen gemacht habe, um dieses Konzept auszuprobieren, dieses kleine leichte Schlauchboot. Ich hatte eins von 3 Kilo auszuprobieren, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, dann zwischendurch mal auf dem Fluss zu paddeln und wenn es dann irgendwie unbequem wird oder kam ein Naturschutzgebiet, wo man nicht durch durfte, wieder aufs Rad gestiegen und weitergefahren. Man kann sich da wirklich schöne kombinierte Touren zusammenstellen. Also das hat dann auch irgendwie den Blick auf die Landkarte dann plötzlich komplett verändert, als ich wusste, ich kann jetzt auch Wasserwege mit einbauen in meine Radtouren, gerade in Bezug auf Russland, wo im Osten ja ganz wenig Wege sind. Da gibt es ja oft manchmal so hunderte Kilometer Stichstraßen, die hören dann irgendwo an einem schönen Ort auf, aber wenn man nur als Radfahrer dahin kommt, müsste man die halt wieder zurückfahren. Ja. Aber als mit so einem kleinen Boot im Gepäck kann man natürlich dann auch sagen, okay, ich steige jetzt hier um, fahre den Fluss runter und nach 300 Kilometern, da kommt ja wieder ein Weg und dann kann ich ja dort weiterfahren. Also da kann man dann auch A nach B strecken, ohne irgendwie zurückfahren zu müssen, in einem Ritt, in einem Stück dann durcharbeiten und macht alles auf eigene Faust und unabhängig, was ja auch für mich immer so das Faszinierende am Unterwegssein ist, dass ich alles so für mich machen kann und nicht irgendwie auf Unterstützung und Hilfe von außen angewiesen bin. Und dieses Packraft, dieses kleine Schlauchboot hat mir da wirklich die Möglichkeiten dann extrem erweitert, was ich da so alles machen kann. Und da ist natürlich dann auch dieses östliche Sibirien, was für mich eben als Radfahrer bisher nur im Winter zugänglich war, dann auch im Sommer zugänglich geworden, weil ich dann auch eben dort mit diesem kleinen Boot dann auch in Ecken gekommen bin, wo man sonst halt nicht mit dem Fahrrad hinkommen würde, weil es keine Wege gibt. Also diese Kombination aus beiden hat's. Also ich bin dann auch 2-mal komplett ohne Fahrrad dort unterwegs gewesen, weil es dann irgendwie am Ende auch keinen Weg gab und man dann bloß noch zurückgeflogen ist. Da hat es dann eben keinen Sinn gemacht, ein Fahrrad mitzunehmen, aber ich habe dann auf die Weise dann auch mal reine Packrafting-Wildnistouren gemacht, die dann auch über mehrere Wochen gingen, wo man dann auch diesen Proviantplan dann im Voraus schon sich zusammenstellen musste, dass man irgendwie 6 Wochen, einmal sogar 10 Wochen unterwegs sein kann. Ja.
Ich habe wieder Fragen, pass auf. Also, ja. Was trägt denn so ein Packraft an Gewicht? Weil ich überlege mir jetzt gerade, ne, du hast ja eins deiner Fahrräder und das baust jetzt auseinander, das wiegt ja schon was, dann hast du dein ganzes Gepäck mit Essen und so. Was tragen die?
Also die haben eine unglaubliche Tragkraft, also ich weiß nicht, so 200, 250 Kilo oder so. Okay, also da kann, wenn man da drin sitzt, selber wiegt man ja auch noch ein bisschen. Und das ganze Gepäck plus Fahrer, kein Problem. Also ich hatte das ja bei meinem ersten Wildnis-Packrafting-Trip, den habe ich damals 2014 auch schon gemacht, im Sayan Altai an der Grenze zur Mongolei. Da war eben genau diese Möglichkeit, man fährt eine Stichstraße rein, steigt dann auf den Fluss, paddelt 300 Kilometer und irgendwann geht es dann wieder auf dem Weg weiter. Das war so auch das erste Mal, dass ich so richtig in die Wildnis abgetaucht bin. Und da habe ich dann auch für 3 Wochen Proviant mitnehmen müssen und hatte auch das Gepäck für quasi für 4 Jahreszeiten dabei, weil es am Ende auch noch in den winterlichen Altai ging. Also im Oktober war es dann schon auch bis minus 20 Grad. Und das Fahrrad plus allem, ja, was man so braucht, war kein Problem. Das Boot hatte jetzt irgendwie nicht besonderen Tiefgang, dass ich da jetzt Angst hätte. Ich habe das schon ausgereizt. Da hätte man noch deutlich mehr raufpacken können, aber vom Platz her wäre gar nicht mehr so viel. Ja. Also so viel Platz ist gar nicht, dass man das ausreizen könnte.
Ja. Das Fahrrad hast du dann vor dir so quer geschnallt, also Vorderrad raus und dann so übereinander gespannt? Oder wie?
Ja, es reicht, wenn man das Vorderrad rausmacht. Dann habe ich das mit Kabelbindern irgendwie so ein bisschen am Rahmen befestigt, den Lenker quer, Pedalen ab. Eigentlich so, wie ich das Rad auch für meinen Flug immer vorbereite. Genauso habe ich es dann vorne aufs Boot geschnallt. Die Reifen immer nach vorne, als man doch mal irgendwo gegen donnert. Da gibt es dann auch immer gleich noch so ein bisschen sowas wie ein Aufprallschutz. Und ja, dann unten drin vorne hatte ich dann Gepäck im Boot liegen und auf dem Fahrrad drauf noch hatte ich meine 2 Fahrradtaschen befestigt, wo ich Sachen drin hatte, die ich dann unterwegs mal schnell greifen wollte, was zu essen oder so.
Wie ist das eigentlich? Da kommst du ja dann auch wieder in das Thema Karten, ne? Also wenn zu wissen, okay, da ist zwar ein Fluss, aber weißt du, ob der paddelbar ist oder ob der zu starke Strömung hat und sowas, wie hast du das rausgekriegt? Oder war das halt mal gucken?
Also anhand der Karten kann man das nicht so einfach einschätzen. Also ich habe dann schon auch recherchiert, gerade jetzt vor dieser ersten Witness-Bike-Rafting-Tour, da wollte ich natürlich schon wissen, worauf lasse ich mich ein, weil so ein Fluss ist eine Einbahnstraße. Mhm. Wenn ich da einmal drauf bin, kann ich nicht mehr umdrehen oder abbrechen. Ich muss dann da durch. Und wenn es dann irgendwie Wildwasser gibt, das zu gefährlich ist, dann müsste ich das permanent am Ufer umtragen, was sehr mühsam wäre. Mhm. Oder dass man da vielleicht in Situationen kommt, die lebensgefährlich sind. Das wollte ich natürlich nicht. Und habe dann schon auch im russischen Web dann irgendwie Berichte gesucht zu dem speziellen Fluss, den ich paddeln wollte, und habe da auch was gefunden, wo ein paar Beschreibungen waren, wo die kritischen Stellen sind, dass man dann eben auch vorbereitet ist. Und dass es da einen Wasserfall gibt, habe ich zum Glück auch gelesen. Den hat man dann auf Google Maps Satellitenbildern dann auch als großen weißen Fleck gesehen, weil wo es schäumt, sieht es dann halt weiß aus. Dann wusste ich, habe es mir auf die Karte dann eingetragen, da ist er, dass ich dann auch nicht unvorbereitet reingerate. Also da sollte man auf jeden Fall genug Infos vorab sammeln. Ich habe bisher erst ein einziges Mal mich auf einen Fluss eingelassen, worüber ich null Informationen hatte. Das war 2018 in Chukotka. Chukotka ist ganz im Nordosten von Russland abgeschnitten vom kompletten vom Wegenetz. Gegenüber von Alaska, wenn man so will. Und dort war ich so gut wie kein westlicher Tourist bisher unterwegs. Also Individualtouristen sind auch heute noch sehr selten, weil es sehr schwer ist, die Sondergenehmigung zu bekommen für dieses Gebiet. Ich habe da auch 4 Jahre für gebraucht, bis ich dann irgendwann das Jahr bekommen habe. Und da ist ein Fluss gewesen, der mich auch gereizt hat. Den wollte ich einbauen in meine Tour und habe dann mich wirklich nur anhand der Karten dann orientiert, beziehungsweise habe dann eine Einschätzung gemacht, aufgrund der Erfahrung, die ich bisher hatte und mit Kartenabgleich Realität, habe ich das eben so eingeschätzt, dass der Fluss jetzt keine bösen Überraschungen bereithält. Und es gab dann zwar auch ein paar ruppige Stellen zwischendurch, aber es war letztendlich dann doch alles gut machbar.
Wie lange muss ich denn eigentlich rechnen oder wie lange dauert das, wenn du jetzt sagst, so, ja, 300 Kilometer weiter kommt jetzt dann wieder eine Straße? Also auf Straßen kann man das ja ganz gut aufgrund der eigenen Erfahrung mit dem Fahrrad und sowas einschätzen. Wie ist das auf dem Wasser? Wie lange brauchst du? Ist natürlich abhängig jetzt von, musst du irgendwo umtragen und so, aber sagen wir mal, so ein normaler Fluss in Sibirien.
Ja, einer, der Strömung hat, gute Strömung hat, da kann man auch, also man kann schon 30, 40 Kilometer pro Tag rechnen, wenn es gut kommt, ohne Hindernisse, gute Strömung, und natürlich, je länger man auf dem Wasser ist, also das, da macht ja eine Stunde mehr dann auch schon wieder eine ganze Menge aus, kann man auch mal 70 Kilometer schaffen. Aber ja, gerade am Anfang so Oberlauf, wenn man gerade anfängt, irgendwie in den Fluss einzusteigen, da gibt es doch häufiger mal Hindernisse, flaches Wasser, wo man immer wieder aufsteigen muss, Bäume, die quer liegen oder irgendwas. Und da kann man dann wahrscheinlich nur so 20, 15 Kilometer pro Tag rechnen. Das ist also davon, also von den Hindernissen natürlich auch immer abhängig.
Das ist interessant. Also was für ein Boot hast du gerade? Vielleicht, falls der eine oder die andere das hier hört und sagt, das interessiert mich auch.
Es gibt ja verschiedenste Modelle mittlerweile. Ja. Also ich kann auf jeden Fall auch auf den Packrafting Store in Leipzig verweisen. Die haben da auch einiges im Angebot. Also Leipzig klingt jetzt irgendwie, die haben dort ihren Sitz, aber haben einen Online-Shop, die haben jetzt keinen richtigen Laden. Also man kann sich da auf jeden Fall die verschiedensten Modelle auch anschauen. Da gibt es auch Tabellen und Übersichten, wo man was miteinander vergleichen kann, was ein Boot hergibt, wie schwer und so weiter. Ich habe ein Modell, das dort jetzt in dem Angebot nicht mehr vertreten ist, von Alpaca, eine amerikanische Firma, die gilt als Nonplusultra, was Robustheit angeht und Langlebigkeit. Und ja, auf jeden Fall habe ich das Boot ja auch schon seit 2013 und benutze das immer noch. Ich habe jetzt das erste Mal ein Loch in den Schlauch bekommen, das ich dann flicken musste, aber ansonsten tut es immer noch seine Dienste. Also das, wenn man da 1.000 Euro für so ein Bötchen investiert, was für mich am Anfang auch irgendwie so, so viel Geld für so ein kleines Boot, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schon nach der ersten Tour habe ich gesagt, das war auf jeden Fall die Investition wert, weil gerade auf dem Fluss, wo ja nichts passieren darf, wo keiner einfach mal vorbeikommt und einen mitnehmen kann, wenn man ein Problem hat, so wie bei einer Radtour, vielleicht per Anhalter lässt man sich dann mitnehmen. Das gibt es ja auf dem, also in der Wildnis auf einem Fluss nicht. Und da ist natürlich schon gut, wenn man da zuverlässige Ausrüstung hat, auf die man sich verlassen kann.
Wie pumpst du das auf? Ist das mit einer Fahrradpumpe gemacht oder?
Nee, da hat man so, das sieht aus wie so ein großer Müllsack, könnte man fast sagen.
Also Pumpsack, okay.
Genau, Pumpsack, ja, ein ziemlich großer, und da drückt man dann halt eben die Luft rein, das macht man so 8 bis 10 Mal, und dann den Rest pustet man mit der Lunge auf, also das ist jetzt nicht irgendwie ein Boot, Ja, das ist ein Niederdruckboot, also es wird da jetzt nicht irgendwie richtig Druck drauf gemacht. Das sollte man auch gar nicht. Dafür sind die nicht gemacht.
Und 3 Kilo, sagst du, das ist so ein normaler Wert, da kann man mal gucken.
Ja, also das ist 3 Kilo wiegt jetzt ein 2er-Packraft, was eigentlich so für 2 Personen auch gedacht ist, beziehungsweise eine Person und viel Gepäck. Mhm. Also wenn man Bike-Rafting machen will, dann sollte man sich auf jeden Fall schon ein größeres Packraft zulegen, damit der Stauraum, damit es einfach nicht zu eng wird. Klar kann man das auch mit einem kleinen machen, aber das ist dann auf Dauer dann doch echt unbequem, wenn man da keine Beinfreiheit hat und auch mit dem Paddel dann immer am Lenker anstößt. Beim Paddeln, das, ja, ich habe auch noch ein kleineres mir dann zugelegt. Damit habe ich auch schon Bike-Rafting gemacht, aber auf Dauer ist es natürlich dann ein bisschen unbequem. Hm.
Hier jetzt Überleitung aus dem Himmel. Du legst sehr viel Wert, du investierst sehr viel mehr in dein Boot als in deine Fahrräder. erzähl doch mal davon, weil ich fand das immer schon, also ich bin ja nun eher einer, der sagt, oh, neu, her damit. Und du bist eher einer, der sagt, naja, es soll fahren, egal. Und wenn es auseinanderfällt, baue ich es halt nochmal um. So. Was hast du da jetzt gerade an Rädern?
Ja, ich dachte eigentlich, dass ich das Thema so ein bisschen umgehen kann, um dich nicht allzu sehr zu schocken.
Alles gut.
Ja, ich weiß ja, du legst da auch viel Wert auf die Technik und so weiter. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Das
sind Ersatzhandlungen bei mir, weißt du? Du fährst und ich habe halt hier, ich muss mich halt damit beschäftigen, was es gibt.
Ja, also ich habe ja mal erwähnt, am Anfang gerade als 13-Jähriger mein erstes 26er-Rad, mit dem bin ich dann 23 Jahre gefahren, 113.000 Kilometer, bis der dritte Rahmenbruch dann irgendwann doch nicht mehr zu reparieren war.
Das ist der Berserker gewesen, ne? Berserker 1?
Berserker 1 quasi, ja, der ist ersetzt worden durch ein anderes gebrauchtes 26er-Rad, was ich irgendwie mal bekommen habe, auch für 300 Euro. Umgerechnet genauso viel wie das Vorgängerrad, was ich für 600 Mark bekommen habe. Also ich habe auch nicht viel für das Neue auch nicht viel investiert, aber war von der Qualität her ein bisschen besser, hat weniger Probleme gemacht. Bisher früher hatte ich regelmäßig mit Achsbrüchen, Speichenbrüchen, Ritzelbruch hatte ich auch ein paar Mal, den konnte ich natürlich dann unterwegs nicht reparieren. Aber ich war dann auch schon mit der Zeit mit allen möglichen Ersatzteilen und Werkzeug immer ausgerüstet, weil ich ja die Schwächen meines Fahrrades kannte und auch wusste, wie ich die selber beheben kann und hatte da auch immer ein paar Kilo extra dann dabei, was man sich ja auch dann eigentlich sparen könnte, wenn man solide Technik dabei
hätte. Also hat niemand das Schweißgerät, was du mit hattest, in Frage gestellt?
Ich habe ja zum Glück unterwegs, also in der Mongolei zum Beispiel, ist ein Gepäckträger dann mehrfach gebrochen. Habe ich dann auch am Straßenrand mal schweißen lassen. Ist dann zwei Tage später wieder aufgebrochen und ich habe das Ganze dann immer mit Draht fixiert. Da war auch schon eine Gepäckträgerstrebe dann schon quasi, konnte man schon rausnehmen, weil die oben und unten abgebrochen war. Aber ich habe die jeweils oben und unten mit Draht fixiert. Hauptsache die Last vom Gepäck geht genau auf die Achse und dann nicht so viel wackeln am Rad, dann geht das. Also man kommt schon durch irgendwie, aber wenn man permanent dann auch reparieren muss und immer das Gefühl hat, ah, jetzt kommt vielleicht der K.O.-Schlag hier, wenn ich irgendwo, wenn jetzt nochmal was passiert, das ist auch kein schönes Gefühl. Also ich habe das ja auch nicht aus Prinzip so gemacht, sondern auch aus finanziellen Gründen. Ich war einfach nicht bereit, das wenige Geld, was mir zu Studienzeiten zur Verfügung stand, dann immer für neue Ausrüstung rauszuhauen. Das betrifft also nicht nur das Fahrrad, auch alles andere, außer mein Boot. Aber das war ja erst, als ich schon einen Job hatte, da hatte ich dann tatsächlich auch mal ein bisschen Geld. Aber früher habe ich immer versucht, mit dem, was ich hatte, irgendwie so weit wie möglich zu kommen, ohne groß investieren zu müssen. Weil hätte ich das Geld für Ausrüstung ausgegeben, hätte ich es nicht mehr für die Reise selbst gehabt. Ja. Und das ist ja eigentlich so der Hintergrund, warum ich versucht habe, immer mit dem bisschen, was ich habe, klarzukommen.
Und dann hast du, aber du hast jetzt doch so ein, wie heißt das, nicht Fatbike, aber
schon. Doch. Ja, Fatbike.
Ein Fatbike, ne? Also das macht ja Sinn. Also ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, wo ich sage, da macht ein Fatbike Sinn. Also ich kenne viele Menschen mit Fatbike, wo ich sage, gut, das außer am Fatbike Day, ja, 4. Dezember ist das, glaube ich, macht dieses Rad einfach keinen Sinn. Zumindest da, wo ich wohne. So, und aber bei dir würde ich sagen, deiner Stelle solltest du nur damit unterwegs sein.
Ja, im Prinzip genau. Ich habe auch lange überlegt, ob ich investiere in so ein Rad, weil das ja auch ja, schon irgendwie 2000 Euro ungefähr. Ich habe dann irgendwann mal ein Sonderangebot gefunden, was so knapp drunter lag. Da habe ich dann zugeschlagen, weil ich hatte ja schon lange im Hinterkopf, mal so eine Winterradtour zu machen, wie ich sie jetzt auch schon erwähnt habe, da zum Polarmeer hoch, weil ich wusste, da gibt es dann irgendwie Bereiche, wo man dann eben auf dem Schnee fahren muss oder nur Schneemobilpisten sind. Und wenn man ein normales Rad hat, dann bricht man in die Schneedecke zu weit ein, als dass man noch fahren kann. Sogar schieben ist dann schwierig. Habe ich halt vorher diese Erfahrung mal gemacht und wusste, dass so ein Fahrrad mir da auf jeden Fall gute Dienste leisten würde. Und der schöne Nebeneffekt war auch, dass es das erste Mal keine Pannen gab, weil tatsächlich nichts kaputt gegangen ist. Ich hatte noch nicht, also überhaupt im Winter hatte ich noch nie einen Platten gehabt. Erstaunlich, aber vielleicht, weil einfach keine spitzen Gegenstände im Schnee herumliegen. Aber auch so, ich hatte ja auch bei der letzten Winterradtour mit dem normalen Rad, was ich 23 Jahre gefahren bin, auch zum Schluss dann nach 3 Wochen ein Sattelbruch, Rahmenbruch an der Seite. Dann ist mir das Hinterrad irgendwie auch noch verbogen. Und es da war viel, was irgendwie am Ende die Tour auch, ich hätte die nicht weitermachen können, war zum Glück erst am Ende dann dieser Sattel- und Rahmenbruch. Aber bei der 6-wöchigen Tour da zum Polarmeer hoch, da mit dem Fatbike, da gab es überhaupt keine Probleme. Es ist echt ein solides Rad und deswegen, wenn es so in extreme Regionen mit hoher Belastung wieder geht, dann habe ich das auch gerne wieder genommen. Auch in Chukotka hatte ich es dann bei dieser Sommer-Bike-Rafting-Tour und einmal auch beim Bike-Rafting in Nordschweden 2020, da hatte ich das dann auch nochmal gehabt. Also für so spezielle Einsätze, wo es dann auch gerade Offroad irgendwie mal durch die Kante geht, so abseits von Schotterwegen, dann vielleicht auch noch auf Wanderwegen oder ja, wo gar nichts mehr ist. Da hat es dann auch, da kann man dann noch fahren zum Teil dann eben auch.
Ja, okay. Dann lass uns mal sprechen über das Fahren auf Eis. Ja, also du hast ja gesagt, auch im Vorgespräch, so dass das ist auch nochmal etwas, was vielleicht ganz interessant ist. Ich habe natürlich sehr, sehr viel jetzt gesehen von deinen Bildern, wo du da lang bist und habe mir dann auch gleich noch was angezogen, weil das auch sehr frisch aussah alles. Wie ist das jetzt aber mit dem Fahren auf Eis? Einmal vom Fahrgefühl her, also gibt es da vielleicht so Tipps und Erfahrungen, wie du das Rad quasi aufrecht hältst, ohne dich alle paar Meter irgendwo wohin zu werfen, und dann, wie hältst du dich auch warm dann beim Fahren sozusagen?
Ja, vielleicht noch zur Überleitung. Auf dem Eisfahren hatte für mich auch vor allem deshalb so den Reiz, weil ich da auch irgendwie so fahrradunübliches Terrain für mich erobert habe, also auch an Orte zu kommen, die man so sonst nicht mit dem Fahrrad erreichen kann. Das ist auch ein Punkt, der in Sibirien immer eine Rolle spielte, da an die abgelegenen Orte. Das ist bei dem Eis dann für mich auch irgendwie so eine Motivation gewesen. Warum macht man sowas, um diese Frage von vornherein gleich mal zu beantworten? Hat man ja nun nicht so oft die Möglichkeiten hier bei uns in Deutschland, aber in den letzten Jahren gab es dann doch immer mal wieder kalte Winterphasen, wo dann Gewässer gefroren sind, irgendwelche Seen oder auch Flüsse und Kanäle, wie zum Beispiel der Spreewald, der ja manchen bekannt sein sollte, wo ich auch das erste Mal, es war 2006, da bin ich das erste Mal dann auch, als es ein kalter Winter war, mit meinem Rad auch quer durch den Spreewald auf der Hauptspree gefahren, was doch gar nicht so unüblich war, weil dort, wenn man da durch diese Dörfchen kommt, die auch touristisch bekannt sind, da hat man dann auch viele Schlittschuhfahrer gesehen, sogar Leute mit Kinderwagen, die da drauf rumgefahren sind, sogar ein Rentnerpaar ist mir sogar mit dem Fahrrad entgegengekommen damals. Außer wenn man dann die Gegenden verlässt, wo dann keiner mehr ist, dann fühlt man sich manchmal ein bisschen mulmig, weil da weiß man dann nicht so genau, wie ist das Eis. Aber gut, das am Rande. Natürlich braucht man Spikes. Ohne Spikes, auf blankem Eis zumindest, hat man keine Chance. Also hat man zumindest keinen Spaß dran, weil man dann sich immer wieder langlegen würde. Wenn man eine aufgeraute Schlittschuhspur hat, dann kann man der natürlich folgen. Aber wenn die dann nicht mehr ist, dann ja. Oder Schnee. Mindestens Schnee müsste dann auf dem Eis liegen. Aber auch der ist nicht wirklich, hat nicht wirklich Grip. Der rutscht ja dann auch auf dem Eis manchmal hin und her. Und wenn man da irgendwie eine Kurve macht oder bremst, dann legt man sich auch sofort lang. Spikes sind also unabdingbar.
Voll Spikes dann, also oder so halb. Es gibt da so halb und halb.
Ja, ich bin am Anfang mit diesen halben, wo nur am Rand welche waren. Das heißt, wenn man so die Luft ein bisschen runterlässt, Schwalbe Snow Stud nannte sich der Reifen, glaube ich. Dann hat man ein bisschen mehr Grip, aber das hat nicht ausgereicht. Auf blankem Eis, man hatte ein bisschen mehr Kontrolle als ohne Spikes, aber im Prinzip das gleiche Problem, dass wenn es um die Kurve ging, hat man sich langgelegt. Mir als also im nächsten Schritt dann auch Vollspikes dann zugelegt, also Reifen, wo richtig auf der Lauffläche auch Spikes sind. Und damit hat man dann den richtigen Grip und dann macht es auch Spaß, auf blankem Eis zu fahren.
Also ich habe jetzt hier so ein paar Fragen. Es gab auch ein paar Fragen aus, wie sagt man so schön, aus der Community. Wie machst du das mit dem Handling? Gibt es da irgendwas, wie du deine Hände zum Beispiel nochmal extra schützt? Also man sieht ja immer diese Pouches da nochmal, diese extra Teile. Du hast, glaube ich, welche aus Lammfell, habe ich gesehen,
gelesen? Ja, ich habe das ja auch mal gesehen, dass man sowas benutzt und hatte auch nach
Pouches der ersten... Pouches heißt das, glaube ich.
Pouches, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Man kann es auch Lenkerstulpen nennen. Unter dem Begriff findet man, ja, unter dem Begriff findet man tatsächlich im Netz auch so ein paar Sachen für 15 bis 20 Euro oder 30, die meistens für Motorradfahrer ausgelegt sind, wenn man sich selber sowas kaufen will für wenig Geld. Aber die sind auch, die billigsten sind schon super effektiv. Es reicht eigentlich ein Windstopper, der die Hände dann super schützt, weil wenn man keinen Fahrtwind an den Händen hat, das macht einen Riesenunterschied. Ich hatte meine ersten zwei Wintertouren auch Skandinavien und Westsibirien ohne sowas gemacht und das war schon teilweise grenzwertig. Dann zieht man sich einen Fäustling über, aber der wird auch irgendwann, da pfeift halt auch irgendwie mit auf Dauer dann der Wind durch und die Hände sind immer kalt. Und wenn man dann mal ein Foto machen will und den Fäustling noch auszieht, dann ja, ist die Hand schon kurz vorm Erfrieren. Ja. Aber als ich dann diese Pogis für Lenkerstulpen dann hatte, ich hatte mir selber mal welche zusammengenäht aus alten Lammfell-Autositzbezügen, die meine Omi irgendwo rumliegen hatte. Und habe die dann so passgenau für meinen Lenker gemacht. Und wenn man da reinschlüpft mit den Händen und fährt, kann man auch bei minus 30 Grad mit Fließfingerhandschuhen fahren. Die sind warm, durch die Bewegung natürlich auch, wenn man sich bewegt. Aber es gibt diesen Kühlungseffekt nicht mehr durch den Fahrtwind. Und der ist dann so markant, dass man sogar auch bei minus 30 nur mit Fingerhandschuhen fahren kann. Und das ist natürlich Luxus schon fast.
Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt bist du auf Eis unterwegs und auf einmal rutscht dein Rad weg und du bist mit den Händen in diesen Lenkerstulpen?
Ja, also die ich mir selber gemacht habe, die haben nicht so einen langen Schaft. Also ich komme da ganz schnell rein und raus bei denen, die man kaufen kann. Da hatte ich tatsächlich mal das Problem, da habe ich mir irgendwie mal, bin ich irgendwo runtergerollt, mal kurz die Nase geschneuzt und dann kam irgendwas, wo ich bremsen musste und bin da nicht rechtzeitig mehr reingekommen. Also umgekehrter Fall. Und krach gegen das Geländer und fliege auch noch rüber. Das ist dann wieder das andere Problem. Da muss man sich natürlich irgendwie immer bewusst sein. In kritischen Situationen sollte man da immer seine Hand am Lenker haben und wenn man sich langlegt, naja, dann kommt man, glaube ich, schon schnell genug, bloß rein halt nicht so gut.
Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt so auf Eis fährst? Ne? Du hattest vom Spreewald erzählt. Wie schätzt du jetzt, sagen wir mal, du bist in Sibirien oder in Skandinavien unterwegs, wie schätzt du die Eisstärke ein? Kann man das? Also hast du da irgendeinen Erfahrungswert, wo du sagst, ja, hier geht's noch oder ist das einfach fahren nach Gehör?
Ja, im Prinzip auch, aber also Skandinavien, Sibirien, da verlasse ich mich natürlich dann auf die Bewegungslinien der Einheimischen. Das heißt, wenn da irgendwo jemand übers Eis ist, dann kann ich da auch lang. Wenn dann ein LKW langkommt, kann ich da mit dem Fahrrad auch lang. Woanders würde ich mich da jetzt auch gar nicht hinwagen, zumal meistens ja auch, ja, abseits von irgendwelchen Fahrwegen kommt man ja mit dem Rad auch gar nicht hin, weil dann zu viel Schnee liegt. Aber bei uns, wenn bei uns mal der Winter kommt, dann ist es ja nicht immer so, dass dann gleich überall viel Schnee drauf liegt. Man kann ja dann eben auch Offroad-Touren machen übers Eis. Wenn da eben kein Schnee oder nur so 2 bis maximal 5 Zentimeter drauf liegen, kommt man da auch gut durch, ohne dass da irgendwie vorher jemand schon war und eine Spur gezogen hat. Und da sollte man natürlich auf jeden Fall wissen, was man tut. Also die Eisdicke auch einschätzen können. Und als Faustregel habe ich für mich, Faust ist gut, weil faustdick sollte das Eis mindestens sein, bevor man sich überhaupt drauf begibt. Also 5 Zentimeter. 4 Zentimeter würde es auch noch halten. Wenn Frost ist, sogar bis 3, habe ich auch schon mal auf 3 Zentimeter dicken Eis gestanden, das unter den Füßen anfing zu brechen. Aber das sind dann schon so kritische Momente, wo man sagt, na, ein Glück, dass jetzt nichts passiert ist. Das muss man ja nicht haben. Ja. Deswegen mindestens 5 Zentimeter. Dann knackt es ab und zu manchmal noch. Am besten ist 10 Zentimeter. Also 10 Zentimeter, da braucht man sich eigentlich keine Sorgen mehr machen. Dann ist auch zumindest bei den gefrorenen Seen, wo ja die Eisdicke selten schwankt, hat man dann auch immer noch Spielraum. Das heißt, wenn es doch irgendwo mal dünner ist, dann ist es auch nicht gleich so, dass man durchbricht. Man sollte aber immer nach Gehör auch fahren. Wenn es knackt, dann immer gleich gucken, prüfen, anhand der Risse gucken, ob das Eis noch dick genug ist oder eben einen kleinen Beil, ein Loch hacken. So haben wir das auch bei unserer letzten Tour gemacht. Also jetzt vor einem Jahr im Februar, da war ja da war ja im nördlichen Brandenburg nicht so viel Schnee. Da konnte man nämlich, weil der Frost danach auch kam, tatsächlich auch mal wieder über die gefrorenen Seen fahren. Und da waren wir auch 4 Tage unterwegs. Von der Uckermark bis zur Müritz, über die gefrorene Müritz sind wir da auch gefahren. Da waren sogar 15 Zentimeter Eis. Kaum Schnee war, da konnte der Frost halt das Eis richtig wachsen lassen. Und da fährt man wie über Beton, da knackt nichts. Da ist echt irgendwie, da könnten Autos dann schon drüber fahren.
Ah, okay. Ja. Vom Eis zur Kälte, wie gewöhnt man sich daran? Also du erzählst ja jetzt so vom Norden, da ist ja, ich glaube, die Art der Kälte ist ja auch anders, ne? Das ist ein bisschen trockener und nicht so feucht wie jetzt hier. Wie gewöhnst du dich daran? Also
ja, ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kälte in Skandinavien oder vor allem in Sibirien, das ist eine trockene Kälte, die fühlt sich ganz anders an. Also 0 Grad und so feuchte Luft, wie wir sie hier haben, finde ich auch unangenehm. Da friere ich auch schneller als bei minus 20 Grad im skandinavischen oder sibirischen Winter. Und da gewöhnt man sich dann auch irgendwie schneller dran. Aber es braucht auch immer eine gewisse Zeit. Also am Anfang, als ich angefangen habe mit den Wintertouren, es hat schon so 3 Tage gebraucht, bis der Körper so ganz umgeschaltet hat, also sozusagen auch den Durchlauferhitzer dann irgendwie auf volle Fahrt kommen lassen hat, sodass man den Wärmeverlust, den man hat, dann auch wieder innerlich mit der eigenen Heizung wieder ausgleichen kann, dass man halt nicht permanent friert oder irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie ins Warme, um sich wieder aufzuwärmen. Also die ersten Tage sind dann schon unangenehm, so habe ich das in Erinnerung. Mhm. Aber wenn man das mal gemacht hat, und ein Jahr später oder 2 Jahre später dann wieder mal sowas macht, die Umstellung gefühlt, bei mir zumindest, fand dann schneller statt. Also da haben dann zum Teil nur 24 Stunden gereicht in permanenter Aufenthalt in der Kälte, dass sich mein Körper auf diese Bedingungen umgestellt hat und ich damit ganz gut klargekommen bin. Aber es muss auch jeder für sich herausfinden, weil jeder funktioniert ja anders, hat ein individuelles Kälteempfinden. Ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden, dass wenn ich mich bewege, einfach nur bewege, Radfahre, dann verteilt sich die Wärme, die ich dabei produziere, sofort, also relativ schnell, auch in die Füße, in die Fußspitzen und Fingerspitzen. Das ist nicht bei jedem der Fall. Das hat mich natürlich dann auch zuversichtlich gemacht, dass ich auch bei tieferen Temperaturen dann auch noch klarkomme, weil ich mich ja immer so schrittweise rangetastet habe. Also am Anfang in Skandinavien hatte ich mal mit minus 28 Grad nachts und tagsüber minus 10 oder so zu tun gehabt und habe gemerkt, wie ich damit klarkomme und wo ich vielleicht noch ein bisschen was verbessern kann, ausrüstungstechnisch oder eben sowas wie mit den Lenkerstulpen oder bis wohin reicht meine Schlafsackkombi. Ja, wo muss man noch was verbessern? Man sollte nicht sich gleich ins kalte Wasser stürzen und als erstes sich irgendwie mit minus 30, 40 Grad in Sibirien konfrontieren, sondern doch lieber erstmal so 1-2 Wochen in moderaten Verhältnissen in Europa. Dass jeder für sich auch herausfinden kann und soll, wie er damit klarkommt.
Du hast jetzt nebenbei auch eine dieser Community-Fragen beantwortet. Was sind deine Geheimtipps gegen kalte Füße? Also dein Tipp wäre Fahrradfahren. Aber ich glaube, die Frage kommt eher, was machst du gegen kalte Füße durch das Fahrradfahren?
Ja, also ich kenne auch welche, die auch im Winter schon Touren gemacht haben. Die meinten, die mussten dann zwischendurch immer die Füße warm laufen. Also die sind halt vom Rad abgestiegen, ein bisschen umgelaufen, damit die wieder warm werden. Ansonsten ist natürlich auch ganz wichtig, dass man den Schuh, der den Fuß schützt, dass der trocken bleibt. Wenn da zu viel Schwitzfeuchtigkeit reinkommt, isoliert er ja nicht mehr so gut, vereist und dann hat man permanent kalte Füße.
Wie machst du das?
Da habe ich dann als Dampfsperre dann einfach es gibt ja auch sogenannte VBL-Socken, Vapor Barrier Leine, dass man damit dann irgendwie verhindert, dass der Schweiß, den man ja unweigerlich abgibt, dann in den Schuh geht. Und ich habe aber dann auch einfache Gefriertüten genommen, die ich dann also so nach ein paar Tagen dann, wenn mir vielleicht auch anfangen, unangenehm zu riechen,
wenn sie voll sind. Ja, genau. Also du hast also über den nackten Fuß die Tüten gezogen oder hast du ein paar leichte Socken, dann die Tüte, dann ein paar dickere Socken, dann in den Schuh und dann wahrscheinlich Gamaschen.
Ja, also dünne Socken, damit die Schwitzfeuchtigkeit so ein bisschen Raum hat, ist ja auch sonst ein unangenehmes Gefühl.
Ja. Aha, okay. Ja, das ist nämlich bei mir manchmal so, dass ich deshalb an den Füßen dann auf einmal, dass es kalt wird, weil es eben feucht ist. Ne? Weil unter den Gamaschen bildet sich dann natürlich nochmal extra Schwitzwasser sozusagen. Mhm. Ah, okay. Wie ist das, wenn wir bei Schweiß sind, gleich auch nochmal eine Frage. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt Fahrrad fahre, dann schwitze ich schon sehr. Ne? So. Und gerade wenn es um Kälte geht und so, muss man ja, glaube ich, darauf achten. Wie machst du das, dass du zum Beispiel, wenn du weißt, okay, jetzt werde ich gleich mein Lager irgendwo aufschlagen, dass du dort nicht total im Eimer ankommst und schwitzt und dann quasi frierst und also in diesen Zyklus da reinkommst? Sondern wie machst du das mit Schweiß, mit körperlicher Anstrengung bei den Temperaturen?
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und das unterscheidet eine Winterradtour auch von einer Sommerradtour, dass man eben permanent darauf achten muss, eben nicht zu viel zu schwitzen. Also immer angepasst fahren. Also das Vorankommen orientiert sich dann danach.
Also so fahren, wie man arbeitet.
Ja, also nee, also wenn ein Werk kommt, man merkt, das strengt einen zu sehr an, dann entweder langsamer machen oder zwischendurch Pausen machen, wenn man merkt, dass man anfängt zu schwitzen. Ich mache das dann so, dass ich dann abkühle, bis mir fast schon kalt wird und erst dann weiterfahre.
Ah, okay. Ja, gut. Ah ja, das erstaunt. Ich glaube, dass das Grundmissverständnis ist dann tatsächlich, dass man fährt halt die ganze Zeit, ne? Und dann sagt, okay, in weiß ich, einer halben Stunde will ich Schluss machen und dann erst runterfährt, weil die Sachen bleiben ja dann trotzdem nass, schon vom Schwitzen, ne?
Ja, also da sollte man gerade, wenn man irgendwo, wenn man weiß, dass man länger bleibt, zum Beispiel eine Pause machen will oder eben abends ankommt, den Punkt sollte man so abpassen, dass man durchgewärmt und nicht nass ankommt. Also da muss man schon immer überlegen, wie man das am besten anstellt, dass man da eben genau trockene Sachen hat, aber warm ist.
Was ist denn jetzt, wenn du, jetzt fährst du mit einem deiner 2,50 Euro Fahrräder durch Sibirien, es ist kalt, deine Hände stecken in den warmen Lenkerstulpen und auf einmal ist irgendwas und du hast eine Panne. So, wie läuft das ab? Also ist klar, ne, du reparierst, aber hattest du das schon mal und ich kann mir das sehr unangenehm vorstellen, wenn du da jetzt auf einmal einen Reifen wechseln musst. Also funktioniert das dann auch bei diesen tiefen Temperaturen mit den Schläuchen ganz gut oder hast du da Probleme, da bricht da irgendwas, reißt da eher was?
Also ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Ich habe zum Glück diesen Fall noch nicht gehabt, aber natürlich ist das Risiko immer da. Also ein Reifen wechseln, Schlauch wechseln oder gar flicken oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Bei der Kälte geht es, glaube ich, nicht. Das müsste man dann austauschen, dann irgendwie im Zelt oder wenn man im Warm ist, den Flicken dann drauf machen. Ich weiß nur, dass ich mal eben so, ja, irgendwie ist mal eine Schraube abgefallen vom Gepäckträger, muss ich das ranschrauben. Das ist schon, wenn man so kleine Fummelarbeiten hat, wo man eben nicht mit einem Handschuh in so eine kleine Mutter festhalten kann, die man dann ausziehen muss bei minus 20 Grad, muss man höllisch aufpassen, dass man sich da irgendwie nicht die Fingerkuppen erfriert. Das, ist, also ich habe jetzt auch immer so ganz dünne Handschuhe noch mit, also die dann zwar jetzt auch nicht so wärmen, aber für diesen Grenzfall, dass man jetzt nicht direkten Kontakt mit dem Metall hat, sind die natürlich dann schon gut, dass man da so kleine Sachen festhalten kann, um zum Beispiel meine Mutter irgendwo ranzuschrauben. Ansonsten natürlich sofort warm anziehen. Also ich bin ja auf dem Fahrrad nicht so dick eingepackt wie am Lagerplatz, wenn ich irgendwie mein Zelt aufschlage. Wenn ich also weiß, ich bin jetzt hier irgendwo bei tiefen Temperaturen länger an einem Ort und bewege mich nicht viel, weil ich zum Beispiel was reparieren muss, ziehe ich mich natürlich erstmal so an, als wäre ich eben gerade angekommen. Also ich habe ja auch immer noch einen Schuhwechsel, dass ich dann auch so richtig dicke Winterstiefel dann anziehe. Eine schöne Skihose rüberziehe und noch eine dicke Jacke. Also mindestens das ist dann immer der erste Schritt. Und dann kann man sich in Ruhe dem Problem widmen und hat dadurch auch ein bisschen mehr Zeit.
Also du hast beim Fahrradfahren andere Schuhe an als dann im Lager?
Ja, tatsächlich sogar immer Wanderschuhe, die jetzt eigentlich auch gar nicht so für den Winter ausgelegt sind. Aber dadurch, dass ich eben mit meiner guten Durchblutung auch durch Bewegung immer warme Füße kriege, sind mir die ausreichend, bis minus 30 Grad. Wenn es runtergeht, dann nicht mehr, dann wird es doch zu grenzwertig kalt. Aber in den Winterstiefeln war mir dann teilweise auch tatsächlich zu warm während der Fahrt, deswegen habe ich das dann auch tagsüber mit den Wanderschuhen beibehalten. Und falls die dann zum Beispiel auch vereisen sollten, dann habe ich auf jeden Fall immer am Lagerplatz noch einen Schuh, der warm hält. Also ein zweites Paar sollte man auf jeden Fall haben, in meinen Augen.
Du hattest mal gesagt, ich glaube, du warst es, dass der beste Schutz auch so Isolierung und Wärme im Zelt dann ein Rentierfell ist. Warst du das? Ja, ne?
Ja.
Genau. Ja. Unter die Isomatte oder sowas sogar, ne? Also so eine Art Teppich im Zelt.
Ja, also ich habe gar keine Isomatte. Ich nehme nur ein Fell mit. Das reicht vollkommen aus. Das isoliert so gut, dass ich da also eigentlich nur noch eine Folie drunter lege, so eine 5-Euro-Alumatte, damit irgendwie, falls sich doch irgendwie mal Feuchtigkeit von unten, falls sich von unten durchkriecht, dass das nicht nass wird, das Fell. Aber das von, und das reicht auch aus, dass das irgendwie von den Schultern bis zum Gesäß geht, weil da hat man die, also da liegt man am meisten auf, da ist das Hauptgewicht des Körpers und da braucht es natürlich hauptsächlich die Isolierung und die Beine. Schlafsack liegt dann einfach so im Zelt, das reicht dann auch aus. Also das Fell muss nur auf den Bereich zugeschnitten sein und das isoliert so gut, dass es jede Isomatte ersetzt und da
Was hast du für einen Schlafsack? Also bis wohin geht der? Was hat der? Wahrscheinlich minus 40er Komfortbereich. Minus 100 extrem.
So genau. Hm. Minus 37. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob das irgendwie Komfort oder extrem war. Hm. Ich glaube, das war schon Komfort, weil Extremwerte gehen immer besonders weit runter. Hm. Weil ich habe mich da auch bei unter minus 30 Grad wirklich pudelwohl drin gefühlt. Das heißt, ja, der ist auf jeden Fall dafür ausgelegt. Den habe ich mir aber nur ausgeliehen. Ich habe den selber gar nicht gekauft.
Und hast du noch einen Innenschlafsack und schläfst du mit leichten Sachen an oder schläfst du nackt drinne oder wie ist das?
Ja, also einen Downschlafsack, da sollte man dann natürlich, wenn man längere Zeit irgendwo draußen ist und weiß, man kommt nicht erstmal so schnell in einen Ort, wo man wieder seine Sachen auftauen und trocknen kann, sollte man auch so eine VBL-Geschichte, also so ein Vapor Barrier Liner, so eine Tüte, so ein Sack, den man dann natürlich schon kaufen muss, glaube ich, denn selber zu schneiden ist vielleicht nicht so einfach, dass man den da reinlegt, damit eben die Schwitzfeuchtigkeit, die man ja nachts abgibt, dann auch nicht in die Daune geht. Mhm. Weil wenn der Schlafsack mit der Zeit vereist, der wird schwer, der isoliert dann auch nicht mehr so gut. Mhm. Das wäre natürlich suboptimal, gerade bei Daune. Bei Kunstfaser ging das auch ohne. Da hat es dann um den Kopf rum vereist, sowieso mit der Zeit, da kann man nichts gegen machen. Aber so hält er dann eben ganz gut warm.
Und dann da drinnen aber so mit Klamotten oder?
Ja, also ich lasse sogar fast alles immer an. Also, dass ich mich jetzt umziehe, den Spaß erspare ich mir. Mhm. Zumal, ja, ich wechsle die Sachen dann halt wieder, wenn ich tatsächlich mal eine Gelegenheit habe, wo ich mich richtig waschen kann und Sachen auch waschen kann. Mhm. Ansonsten ziehe ich halt bloß diese äußere Lage wieder aus, diese dicke Jacke, die Skihose und das, was ich eben am Lagerplatz extra angezogen habe und schlüpfe dann so in den Schlafsack rein. Dadurch gibt es auch noch so ein bisschen Raum, wo sich die Feuchtigkeit, die man nachts abgibt, dann auch verteilen kann, sodass man nicht irgendwie an diesem VBL-Sack irgendwie einen direkten Kontakt hat, weil das fühlt sich dann wahrscheinlich auch nicht so schön an, wenn da so ein nasser Sack dann die Feuchtigkeit drin kondensiert und man dann direkten Kontakt mit der Haut hat.
Kannst du das frieren dann?
Ja, es fühlt sich unangenehm an und man friert dann eigentlich auch deswegen dann. Und wenn ich dann früh rausschlüpfe, dann habe ich auch gleich was an. Ja. Oh, man ist nicht irgendwie in dem Moment, dass man dann kalte Sachen anziehen muss oder sowas. Die sind ja dann auch schon vorgewärmt und ich ziehe dann bloß wieder die äußere Lage drüber.
Ne, ich hatte die Frage deshalb, weil du vorhin ja auch erzählt hast mit deiner Schraube und der Mutter und sowas. Also wenn ich jetzt überlege, okay, jetzt im Zelt ist jetzt nicht, ist ein bisschen wärmer als jetzt draußen, aber auch nicht so sehr und zieht man sich da jetzt komplett aus oder nicht. Noch mal eine andere Frage zum Zelt, weil mir ist das jetzt in Kirgisistan passiert, dass das Zeltgestänge zusammengefroren war. So, und ich dann halt am nächsten Morgen immer da das erstmal so freipickern musste, damit ich das lösen kann. Wie war das bei dir?
Ich habe tatsächlich nur selten im Zelt geschlafen. Wenn windstill war, habe ich eigentlich immer draußen ohne Zelt geschlafen, weil ich auch dieses Gewurschtel in das Zelt reinzukriechen mit dem Schlafsack und allem, das und dem begrenzten Raum und überhaupt Zelt auf- und abbauen, diese Fummelarbeiten habe ich mir natürlich erspart, wenn ich es nicht unbedingt brauchte. Und habe dann meistens unter freiem Himmel geschlafen und nur noch eine Plane so über den Schlafsack gelegt, damit der nicht irgendwie von außen einen Reifbeschlag kriegt. Das hat meistens gereicht. Und wenn ich das Zelt aufgebaut habe, dann war das einzige Problem, was ich hatte, dass aber aufgrund der tiefen Temperaturen dann, dass sich der Gummi, dieser Spanngummi im Gestänge dann irgendwie, die Elastizität war dann verloren gegangen. Der hat sich dann ausgeleiert, war dann länger als ursprünglich gedacht. Und wenn man dann die Segmente zusammenstecken will, hat man plötzlich so eine Schlaufe, die rausguckt und kriegt das nicht zusammen. Da musste ich dann auch manchmal bei unter minus 20 Grad im Dunkeln und Kopflampe unten das auffummeln, abschneiden, wieder zusammenknepern und wieder reinstecken, damit es klappt mit dem Aufbau. Aber das, was zusammengefroren war, hatte ich eigentlich nicht. Das passiert, glaube ich, wenn man sehr viel Kondens hat, oder? Von innen, dass das dann irgendwie.
Also das kann sein, also dass da Kondens war oder da, es hat dann mal geregnet, weißt du, packst das Zeug ja auch dann einfach dann so rein, dann wieder aus und dann auch immer Frost rein und so. Und dann, wenn du einmal in dieser Spirale bist und das nicht halt trocknen kannst irgendwie, dann holst dich ja immer wieder ein. Deswegen, jetzt mache ich da eine tolle Geschichte draus, aber ich fand es halt in dem Moment dann schon irgendwie so, oh, nee, jetzt schon wieder. Ja. Da rumhämmern. Naja.
Ja, das ist, glaube ich, bei Temperaturen um 0 Grad immer ein größeres Problem, weil wenn was friert, taut, friert, da passieren mehr Sachen, die einen stören, die einen irgendwie Probleme bereiten, als wenn es immer kalt ist.
Genau. Feuchtere Kälte, ne, das kommt noch hinzu, ja, als so trocken.
Also auch am Rad, also ich hatte zum Beispiel, als ich in Skandinavien unterwegs war, da gab es dann tagsüber mal +2, dann nachts wieder Minusgrade, dass der Schnee dann auch so pappig war und der hat sich dann ums Ritzel hinten gewickelt und da war ein riesiger Eisblock drauf, nur der eine Kranz, wo die Kette drauf war, der war da noch fahrbar, die anderen nicht. Die Haltung ist teilweise eingefroren, weil da irgendwie Feuchtigkeit drin war. Und dann musste ich, wenn ich dann irgendwie den Hebel nicht mehr spannen, sondern nur entspannen musste, um den nächsten Gang zu kriegen, dann ging das auch nicht mehr. Also man muss ja ein bisschen Kraft drauf ausüben, dass man diesen Baudenzug dann in dieser Hülle dann wieder locker kriegt. Ja. Und da gab es dann die meisten Probleme um diese 0-Grad-Grenze herum. Also wenn es immer kalt ist, hatte ich fast keine Probleme.
Ja, dann läuft das wahrscheinlich, ohne dass es dann friert. Ne?
Das ist halt einfach friert dann nichts an. Es fällt dann immer, also Eis fällt dann immer gleich runter.
Ja. Geschichten. Ne? Du hast ein Buch, ich hatte das auch bei meinen Weihnachtstipps mit vorgestellt. Das war kurz vorher, ist mir das nämlich durchs Internet gewabert und dann habe ich das natürlich auch gleich empfohlen, weil das einfach die Rezension, die ich gelesen habe, sehr schön klangen und weil ich einfach auch da ein Urvertrauen in die Art, wie du da schreibst und Bilder zeigst und deine Bilder kenne, natürlich hatte. Also erzähl noch mal was dazu, was ist da alles drin und mich interessiert vor allen Dingen, wie war das Schreiben? Mhm. Ja, eine Frage für einen Freund.
Ja, beantworte ich gerne. Ja, also der Inhalt des Buches, der handelt von dieser einen Radreise, die ich 2017 gemacht habe, durch den Norden Jakutiens, als ich von der Kolyma-Trasse gestartet bin, um bis ans Polarmeer in die Polarhafenstadt Tiksi zu kommen. Und das war halt eine Idee, die ich schon irgendwie viele Jahre so im Kopf hatte. Und da ist es dann endlich mal dazu gekommen. Und wie ich dann halt da unterwegs war, was ich für Begegnungen hatte, was es für krumme Geschichten teilweise auch gab. Ich bin mal verhört worden, weil die Behörden irgendwie einen Spion in mir gesehen haben, der irgendwas im Schilde führt oder den jemand geschickt hat, die mich dann auch bis zum Schluss quasi verfolgt haben, indem sie da jedes Dorf vorinformiert haben, wegen der, ja, da kommt einer, fragt mal, guckt mal, was macht der. Also es war schon ein bisschen komisch, aber auch sehr herzliche Begegnungen. Also das ist, glaube ich, so eigentlich der Schwerpunkt der Geschichte, dass man so einen Einblick bekommt, wie die Leute dort leben, wie die so drauf sind, wie gastfreundlich die sind, wie locker das Leben da zum Teil ist, also wie locker sie halt auch mit Fremden dort umgehen. Und das fand ich alles sehr faszinierend und habe das natürlich dann auch im Buch dann alles irgendwie ausführlich mit einfließen lassen. Aber natürlich auch die ganzen Fragen, die mir in den Jahren davor immer auch bei meinen Vorträgen zu den Winterradtouren, die ich davor gemacht habe, gekommen sind, wollten natürlich Leute immer ganz genau wissen, wie hast du das gemacht und wie hast du das Problem gelöst, wie ist das mit dem Übernachten draußen, Essen, Kochen und so weiter. Das habe ich natürlich dann auch thematisiert, weil ich wusste, dass das irgendwie viele Leute interessiert, wenn sie jetzt hören, okay, da ist einer im Winter mit dem Fahrrad durch Sibirien gefahren, dann sind das meistens so die Fragen, die sich als erstes stellen. Wie macht denn das? Wie geht das? Und habe das versucht, auch alles so zu erklären, dass es nachvollziehbar ist. Also es ist jetzt nicht für irgendeinen Experten oder für andere Outdoor-Leute geschrieben, es ist für jeden, der irgendwie diese Geschichte interessant findet, geschrieben, dass man sich da hineinversetzen kann und dass man es irgendwie auch nachvollziehen kann, dass ich da jetzt irgendwie nicht übermenschliche Kräfte haben muss. Das ist im Prinzip jeder machen kann, wenn man sich da so rantastet mit Enthusiasmus, so wie ich das gemacht habe.
Naja, also jeder, also hier schreibt ja ein Rezensent, schreibt ja, ist der Mann wahnsinnig? Hat er Todessehnsüchte? vielleicht muss man auch nochmal sagen, dein Buch heißt Eis, Abenteuer, Einsamkeit. Ich verlinke das auch mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis. Tolle Bilder, aber das ist ja gut. Also es ist quasi auch es ist nicht nur ein Appetizer, sondern auch ein Ratgeber in einem.
Ja, ist alles in einem und vor allem, also es gibt so Abenteuer-Stories, es gibt Ratgeber-Tipps sozusagen und auch so ein bisschen landeskundliche Hintergründe. Ich auch zu bestimmten Orten habe ich auch mal so ein bisschen was dazu geschrieben. Dass man so ein bisschen einordnen kann.
Hattest du das geplant? Also hattest du so gedacht, ja, ich hätte mal Lust, so ein Buch zu schreiben und diese Reise bot sich dafür an? Oder wie ist das gekommen? Wie ist das entstanden?
Also prinzipiell hatte ich schon immer mal Lust, ein Buch zu schreiben, aber ich dachte, ich mache das irgendwann mal, wenn ich alt bin und viel Zeit habe, weil jetzt so meine Zeit mit Buchschreiben zu verschwenden, sag ich jetzt mal. Ich reise ja doch lieber, also bin ich lieber unterwegs, als dass ich mich hinsetze und über die Erfahrungen schreibe, die ich jetzt selber noch machen könnte. Da hat mich dann eben die Pandemie-Situation eines Besseren belehrt, dass man das doch jetzt schon machen kann, weil da der Winter 2020, 2021, also vor einem Jahr, war dann plötzlich irgendwie so viel Zeit, die ich dann zur Verfügung hatte, dass ich dann vorab schon mit einem Verlag, der mich auch 2019 schon kontaktiert hat, der Delius Glasing Verlag, der hatte Interesse mit mir, ein Buch zu machen. Damals hatte ich aber irgendwie noch nicht so eine Lust, irgendwie meine Zeit dafür zu investieren, aber als ich dann, die Chance sozusagen auftat, ich habe jetzt richtig viel Zeit und könnte ein Buch schreiben, jetzt oder nie, habe ich mich dann mit dem Verlag, dann haben wir das dann, haben einen Vertrag gemacht und dann gab es auch richtig einen Plan, bis wann ich mein Manuskript dann fertig haben muss.
Und hat es, also gab es da eine Hilfestellung seitens des Verlages, so wie man sowas strukturiert oder wie bist du da rangegangen? Oder hast du dich da einfach hingesetzt und gesagt, gut, ich habe jetzt ungefähr eine Idee und ich arbeite mich da mal ran ab, oder?
Achso, naja, ich hatte natürlich auch 2-3 Vorschläge, was man so thematisieren kann in einem Buch. Was mich natürlich am meisten selber interessiert hat, habe ich natürlich ganz umpositioniert vorgeschlagen. Und das war halt diese Winterreise, weil ich wusste, da kann man auf jeden Fall richtig viel drüber schreiben, um ein Buch zu füllen, ohne dass es langweilig wird. Ja. Und das fanden die dann halt auch interessant, haben sich von dem Thema überzeugen lassen. Und es gab dann auch einen Lektor, der mit mir das dann am Anfang nochmal durchgesprochen hat. Da haben wir uns dann nochmal abgestimmt. Aber so im Großen und Ganzen, was ich mir gedacht habe, Prolog, Aufbau, Kapitel, Inhalt, was ich auch als Konzept dann schon eingereicht hatte, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen geblieben. Da hat man mich dann auch bestärkt, das dann so umzusetzen. Und als ich Prolog und das erste Kapitel geschrieben hatte, dem Lektor gegeben habe, hat er eigentlich gar nicht zu bemängeln gehabt und meinte, ja, mach weiter so, klingt gut. Und melde dich, wenn du alles fertig hast.
Ja. Das ist die eigentliche Diplomarbeit, die du jetzt gemacht hast, sozusagen.
Ja, also vor allem eine, die mehr Spaß macht, weil ich auch weiß, dass die am Ende gelesen wird.
Ja. Das ist gut. Ja, also, ganz klare Empfehlung, verlinke ich. Jetzt gibt es hier noch eine Community-Frage von Simon. Kennen wir Simon, Norwegen, Wanderer, genau, Arbeit, Globetrotter, Dresden, glaube ich. Der fragt, das muss ein Insider sein, ich habe keine Ahnung. Warum radelt Richard auf Arte durch irgendwelche Dokus? Smiley. Was meint er damit?
Diese Reise, die ich im Buch beschrieben habe, da kam es auch zu einer Begegnung mit einem Filmteam, zufälligerweise. Also wir haben beide nichts voneinander gewusst. Und da bin ich natürlich dann auch Teil ihrer Doku geworden, weil das fand der Regisseur Wolfgang Mertin, der übrigens mit über 80 da diese Expedition noch gemacht hat. Die sind die exakt gleiche Strecke gefahren wie ich zum Lena Delta hoch und trafen dann einen Radfahrer. Und er meinte, das ist das i-Tüpfelchen in der Doku. Ja. Und tatsächlich, die wird ja auch jedes Jahr, also jedem Winter wird die immer wieder ausgestrahlt. Das erste Mal im Dezember 2017. Und seitdem jedes Jahr immer wieder auf NDR, Arte. Ja. Und ich krieg jedes Jahr auch immer wieder irgendwelche E-Mails, wir haben dich hier gerade gesehen, wie du da durchs Eis radelst und so.
Wird ja mal Zeit für Tandem, ne? Dann kannst du dich zurücklehnen und nur noch fahren, ja. Ich habe jetzt natürlich verstanden, ne, so, was dich so reizt an diesen Touren, an den Gegenden und so. Was motiviert dich aber? Also was sorgt dafür, dass du dir jetzt für so manch Außenstehende und Außenstehenden sicherlich dann auch immer diesen Stress antust? Ja? Also du machst ja jetzt nicht nur eine Fahrradtour, sondern das ist doch ein Boot mit und es muss mindestens minus 20 Grad sein. So, also was ist deine Motivation? Woher nimmst du die?
Ja, die baut sich natürlich immer wieder von Neuem auf. Und manchmal denke ich auch gerade, wenn man im Voraus so irre viel bürokratisches Zeugs auch noch klären muss und vorbereiten muss, und manchmal auch auf der Stelle tapst, weil man da irgendwie keine Rückmeldungen kriegt und so, dann denkt man sich auch, warum fahre ich nicht einfach nach Skandinavien und habe auch eine schöne Tour in einer schönen Gegend? Warum muss ich irgendwie ins hinterste Eck von Sibirien, wo man eine Sondergenehmigung braucht, Inlandsflüge recherchieren muss und überhaupt so? Aber es ist irgendwie dann doch die Faszination, diese Gegend dann mit eigenen Augen mal zu sehen und zu erleben, die dann doch überhand nimmt. Also wenn ein Thema mich über Jahre hinweg immer wieder beschäftigt hat, ich da auch schon merke, dass ich seit Jahren ein Interesse daran habe, da hinzukommen und sozusagen auf die Gelegenheit warte, dass es irgendwann mal klappt, dann muss ich es auch umsetzen. Also dann ist die Motivation dann eben auch bei mir groß, das zu machen. Wenn das jetzt irgendwie eine Schnapsidee ist, dann würde ich wahrscheinlich mich nicht so dahinter klemmen. Aber dadurch, dass ich eben weiß, bei den Projekten, die ich bisher gemacht habe, also wusste, dass ich da eben schon mehrere Jahre irgendwie eine Faszination für habe, dann ist es auch irgendwie einfacher oder klarer, diese Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt. Weil man, ja, man hat dann das Gefühl, das lohnt sich auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall einen Mehrwert bringen und das ist eine neue Erfahrung, was Besonderes, was einen irgendwie bereichert und damit komme ich dann auch nach Hause.
Aber länger mal deinen Lebensmittelpunkt in diese Region zu verlagern, hast du da schon mal drüber nachgedacht oder?
Nee, also nachgedacht schon, aber habe ich jetzt nicht vor, weil es mir ist das sonnenklar, dass Reisen und Leben natürlich schon zwei verschiedene Schuhe sind und ja, ich denke mal, dass ich, wenn ich mal so phasenweise mal auch eine Auszeit für mich finden kann und dann in eine fremde Region gehe, die ich nicht so sonst um mich habe und auch der Natur nahe sein kann, so abtauchen kann, auch für mich sein kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer alleine unterwegs sein muss oder will, aber die Zeiten auch immer wieder mal brauche für mich und das auch zu schätzen weiß. Und ich glaube, dieser Mix, dieser Kontrast aus Alltagsleben und dann mal wieder eine Zeit lang draußen so unterwegs zu sein, der ist für mich dann auch ausgewogen. Jetzt immer da zu sein, wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so toll auf Dauer. Dann, man will ja dann doch immer irgendwie das, was man gerade nicht hat. Nach einer Weile wird einem das ja dann bewusst. Ja. Und wenn man da irgendwie so den ausgewogenen Mix halten kann, dass man zwischen ja, urbaner Lebensweise und mal sich in der Wildnis ausklinken. Also für mich habe ich da auf die Weise irgendwie einen schönen Weg gefunden.
Du bist aber immer alleine unterwegs, ne? Also wie,
meistens, ja.
Also am liebsten oder sagst du dir manchmal, ach Mensch, warum hat denn keiner Lust auf 7 Wochen nasse Füße?
Ja, sage ich mir manchmal auch, aber ich habe mich auch schon so dran gewöhnt, allein unterwegs zu sein, gerade wenn es in Gegenden geht, die, wo jetzt nicht von vornherein klar ist, wie das alles verläuft, ob man sein Ziel auch erreichen kann, wo man auch unterwegs oft nach Bauchgefühl entscheiden muss, was macht man jetzt noch, geht man noch weiter, bricht man ab, kehrt man um, macht vielleicht einen Plan B, den man sich schon zurechtgelegt hat. Also das muss ich dann auch alles immer nur für mich entscheiden. Macht natürlich in dem Sinne vieles einfacher und freier, wenn ich allein unterwegs bin. Und ja, ich erlebe viele Sachen auch viel intensiver, wenn ich allein bin und nicht durch nichts abgelenkt bin. Also auch nur Kontakt dann mit Einheimischen habe. Ich fühle mich dann zu 100% in dieser, ja, in diesem Gebiet irgendwie und nicht bloß teilweise. Weil wenn man jemanden dabei hat, quatscht man natürlich dann auch über Sachen, die einem so vielleicht im Alltag begegnen oder über Politik oder weiß ich nicht was. Und da spielt halt nur das die Rolle, wenn ich allein unterwegs bin, spielt eben nur diese Realität eine Rolle, die mich dort umgibt. Also ich bin dann zu 100% dort. Das mag ich halt auch irgendwie. Muss nicht immer sein, aber ist etwas, was ich auch zu schätzen gelernt habe, am allein unterwegs sein.
Man ist, glaube ich, auch offener gegenüber Begegnungen dann. Ne? Also auch zu zweit ist man ja dann quasi schon wieder so ein bisschen abgeschottet. Ne? Also wenn es das richtige Wort dafür ist. Aber okay. Sag mal, wenn ich, also du hast jetzt erstmal vielen, vielen Dank für so viele Erfahrungswerte und Tipps und was du jetzt alles schon erzählt hast. Also wenn ich dich nochmal fragen darf, für was wäre so dein Tipp, dein Trick für alle, die auch mal, also die sagen wollen, so ich bin bereit für the next level, ja, Fahrradtouren oder Bikepacking, okay, aber jetzt will ich will jetzt diese auch mal so diese Extreme erkunden, wie du das machst. Was gibt's da überhaupt den oder die Tipps, Tricks, die du mitgeben könntest?
Ja, schwer zu sagen.
Außer Lenker einstülpen?
Es ist immer die Frage, wofür man sich interessiert, wo man hin möchte. Also jeder hat ja so vielleicht seine individuellen Lieblingsgegenden oder Träume, die er mal verwirklichen will. Und da muss man dann halt anfangen. Also ich fange auch mal zuerst mit der Landkarte an, gucke mir die Karte an, was gibt es da für Möglichkeiten und dann entscheide ich, was kann ich da machen und vor allem, wie kann ich das machen. Also das heißt, Fahrrad ist für mich auch nicht irgendwie immer das, was für mich jetzt sein muss, sondern auch nur ein Mittel zum Zweck. Also wenn ich sehe, da komme ich besser ohne Fahrrad, nur mit dem Boot durch, dann entscheide ich mich halt zum Teil auch eben ohne Fahrrad unterwegs zu sein. Und ja, also ich weiß nicht, also ich könnte jetzt keine allgemeinen Tipps geben, aber wenn jemand Fragen hat, zu den Gegenden, wo ich schon mal war und Tipps möchte, kann er sich gerne bei mir melden.
Und also die, ich nehme das jetzt mal mit, diese Unvoreingenommenheit, was jetzt das Mittel der Fortbewegung angeht, das ist ja schon mal, ich glaube, dass man sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr frei macht von Gegebenheiten, ne, oder Zwängen.
Ja. Und vor allem auch so klassische Vorstellungen, dass zum Beispiel man nur dort Fahrrad fahren kann, wo ein Weg ist. Ja. Also man kann durchaus auch mal über Wanderwege, da wurde ich ja Ich glaube, das Schlüsselerlebnis war damals in Kirgisistan, als ich mal quasi unvorbereitet da einfach nur mit einer Reise-Know-how-Karte in das Land rein bin und ja. dachte mir so, die gestrichelten Wege, naja, das sind dann halt schlechte Wege, und dann stellte sich raus, oh, das sind ja gar keine Wege, das sind nur noch ja. Wanderpfade, wo man ja nur noch zu Fuß langkommt und das Fahrrad schieben kann. Aber ich war dann auch nicht, wollte dann auch nicht umkehren und bin dann trotzdem dort lang und habe dann unterm Strich für mich festgestellt, boah, das waren eigentlich die schönsten, die spannendsten, die abenteuerlichsten Abschnitte. Eigentlich genau das hat es jetzt, diese Radtour zu was Besonderem gemacht, diese Abschnitte. Ich meine, da kennst du ja bestimmt jetzt auch schon einiges.
Ja, ich wollte gerade sagen, da hat jemand ein Geschäftsmodell draus gemacht aus dieser Beobachtung, ja. Ja, aber da gebe ich dir recht, klar. Also das ist...
Ja,
also,
dass man halt nicht so klassisch denkt, sondern sich auch auf neue Sachen einlässt. Aber man muss sich langsam rantasten, damit man auch ein Gefühl dafür entwickelt, wo liegt für einen die Grenze, was macht einem noch Spaß, wo macht es noch Sinn für einen und wo nicht mehr. Da hat jeder so seine Schmerzgrenzen.
Als wir uns verabredet haben zum Podcast, sagtest du, ja, ich bin noch im Februar da und dann erstmal weg. Das führt mich jetzt natürlich zur Frage, was ist bei dir als nächstes geplant? Wo geht's hin? Weil früher, ganz ehrlich, Richard, ist da viel zu warm.
Naja, es sei denn, man fährt in den Nordosten Sibiriens, da ist dann noch fett Winter.
Und da geht's also hin.
Erzähl mal. Ist auf dem Plan. Aber ich will ja jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Ich also Pläne mache ich eigentlich sonst öffentlich nie vorher. Aber ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist geplant, da nochmal eine Wintertour zu machen.
Na, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Jetzt haben wir alles besprochen, was ich mir hier so notiert habe. Habe ich was vergessen, Richard? Gibt es was,
wo du sagst? Ich hatte mir deine Notizen ja auch nochmal vorgelegt, was du gerne besprechen wolltest.
Ja.
Ich glaube, wir haben alles, ja.
Also es gab eine Frage, wie wird man so im Zelt geboren? Nein, nur Spaß. Werdegang wäre interessant. Und da haben wir uns ja auch sehr ausführlich über deinen Werdegang unterhalten, wie du die Leidenschaft für Eis und Schnee da entwickelt hast. Kältetipps mehr als genug gegeben. Über das Bike-Rafting haben wir toll gesprochen. Dein Buch, deine Motivation, klasse. Also da bleibt mir nur zu sagen, Richard, vielen, vielen Dank.
Ja, war mir
freut
eine
mich
Ehre.
Sehr. Ja, und gerne, also wenn du wiederkommst und sagst, also darüber, also das ist sehr interessant, was ich da erlebt habe, wie ich den Bären tiefgefroren habe und mit einer Hand mein Boot aufgepumpt habe, dann melde dich gerne und dann quatschen wir wieder.
Können wir gerne machen, weil du gerade das Thema Bär ansprichst. Die Bärengeschichten habe ich ja nur ganz ausgeklammert.
Ja,
beim nächsten Mal kommen.
Ja, aber jetzt musst du noch mal anreißen. Bär. Ich habe nur Bilder gesehen und die schienen mir dann so ein bisschen sehr nah dran.
Ja, also letzten Sommer war ich ja auch noch mal bike-raftend in Nordostsibirien unterwegs im Chersky-Gebirge. Und da hatte ich dann auch das erste Mal einen Bären in Nahkampfdistanz. Also einer, der dann früh morgens direkt neben dem Zelt sich an meinen Taschen irgendwie über die Taschen hergemacht hat. Und ich bin davon aufgewacht. Und ja, dann dachte ich, rufe ich mal laut, dass er sich erschrickt und weggeht. Und was passiert? Er haut mit seinen Tatzen dann aufs Zelt. Und ich liege drin und sehe, wie sich das Zelt von außen nach innen eindrückt. Das war natürlich ein sehr beklemmendes Gefühl. Ich bin dann raus. Ich hatte immer noch so ein zweiläufiges Teil dabei, so eine Signalpatron, die man dann die man dann abschießen kann. Hab dann eine abgefeuert, die ging dann direkt über seinen Kopf rüber. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Ja. Er hat sich dann weiter an meinem Boot zu schaffen gemacht. Das war zusammengerollt noch, lag dort zwischen den Taschen und fand das irgendwie am interessantesten. Und dachte, wenn der mir das jetzt kaputt beißt oder so, dann kann ich hier nicht irgendwie weiter paddeln. Ich wollte da gerade den See überqueren als nächstes, bin mit dem Fahrrad am Abend vorher angekommen. Und musste den irgendwie vertreiben. Es waren irgendwie 10 Grad, es regnete. Ich konnte jetzt auch nicht weg vom Zelt. Ich musste da eigentlich wieder rein. Ich stand da in Socken und Unterhose da. Und dann dachte ich, feuere ich mal noch so ein Ding ab. Und dann sehe ich, oh, sind beide raus. Es fiel mir ein, ich habe die an die Hosentasche gesteckt, die Reservepatronen, greife in das Zelt, hole die Hose raus und sehe, ach nee, die habe ich inzwischen in die Fototasche gemacht. Und dann kam der Bär schon einen Schritt auf mich zu und dann habe ich ihn eins mit der Hose übergezogen. Und dann hat er sich beeindrucken lassen und ist 2 Meter zurückgegangen.
Oh Gott.
Also das war so ein Moment, wo ich dachte, das hätte auch ganz anders ausgehen können.
Ja, also, weil Rennen ist nicht, ne?
Nee, sowieso nicht. Also zumal der sowieso schon einen Meter vor mir stand. Und der war auch vollkommen unbeeindruckt wenn er noch nicht mal einen lauten Knall mit Leuchtrakete sich davon beeindrucken lässt. Aber das ist jetzt die brenzligste Situation, die ich mal hatte, wo ein Bär so nah rankam. Die meisten, die nehmen ja immer schon aus der Entfernung dann reißaus oder laufen weg. Das hatte ich in Chukotka auch oft, dass dann Bären weil ich dort in der Tundra unterwegs war, die schon von Weitem sehen konnte. Und wenn man dann irgendwie sich lautstark auf sich aufmerksam gemacht hat, dann haben die mich dann auch bemerkt. Irgendwie, die sehen ja sonst schlecht und können eigentlich nur über den Geruch irgendwie einen schon lange vorher wahrnehmen. Aber wenn Gegenwind ist, dann muss man dann irgendwie auf eine andere Art auf sich aufmerksam machen. Und immer wenn die dann registriert haben, da ist was sie nicht kennen, dann haben sie sofort die Beine in die Hand genommen und sind weg. Mhm. Also es hat meistens so funktioniert.
Und Pfefferspray, hast du sowas mit, so Anti-Bären-Spray? Oder nimmst du das jetzt immer mit?
Ich habe das in Russland nie gefunden. Das gab es da nicht. Da gab es immer sogenanntes Falschfeuer, so eine Art Fackel, Rauchfackel, wo vorne so eine kurze Flamme rauskommt, die wohl auch sehr heiß ist. Ist aber auch nur für den Nahkampf gedacht, also wenn ein Bär zu nahe kommen sollte. Ansonsten fand ich am wirksamsten halt diese Leuchtpatronen, weil man die auch über eine größere Distanz abfeuern kann, sozusagen den Bär beeindrucken kann, bevor er überhaupt so nahe kommt. Und die sind auch wasserunempfindlich, habe ich dann immer in der äußeren Hosentasche gehabt, waren immer griffbereit. Und ansonsten habe ich aber jetzt letztens bei der Tour, im letzten Sommer dann auch irgendwie einmal, hatte ich Leute getroffen in so einer Hütte, Wissenschaftler, die haben mir dann tatsächlich ein Pfefferspray mitgegeben und so ein Signalhorn, womit man laut Lärm machen kann. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte dann immer neben mir im Zelt immer das ganze Waffenarsenal liegen gehabt für den Fall, dass nochmal ein Bär anklopft.
Oh Gott, aber das ist, ja, Gott sei Dank, ne?
Ja, also das macht dann natürlich eine Tour auch schnell unentspannt, vor allem wenn man gleich so am Anfang so eine Begegnung hatte, weil man die dann immer im Kopf hat, die ist dann so permanent präsent und also dadurch war die letzte Tour auch irgendwie nicht so spannend, also unentspannt war die halt, weil ich immer wieder dieses Bild im Kopf hatte, es könnte wieder passieren. Ja. Und vor allem, wenn man allein unterwegs ist, gut, ich meine, wenn man zu zweit wäre, könnte man wahrscheinlich auch nicht viel mehr machen, dann wäre man genauso dran, aber zumindest Bär lässt sich auch oft von der Größe beeindrucken. Das heißt, wenn man irgendwie eine Jacke hochzieht oder einen Paddel hochhält oder irgendwas macht, das soll wohl auch eine Wirkung haben. Und wenn man zu zweit ist, kann man sich auch nebeneinander stellen, dann wirkt man ja auch größer. Also in dem Sinne ist natürlich ein Reisepartner dann auch schon von Vorteil in dem Sinne.
Oder ihr nehmt euch auf die Schultern.
Ja, zum Beispiel, kann man auch machen.
Aber ich sage mal, es gibt halt auffällig wenig Berichte über erfolgreiche Bärenabwehr, deswegen würde ich sagen, das
sind immer... Naja, so. Über nicht erfolgreiche kann es ja auch nicht geben, weil wer will dann noch darüber berichten?
Genau. Also. Oh Gott, meine Güte. Naja, aber so lernt man halt wieder. Ne? Dann hast du wieder die Erfahrung gesammelt fürs nächste Mal, was dann hoffentlich nicht kommt. Deswegen, das war ja genau noch eine Frage, weil man ja, weiß ich, in Kanada hörst du es ja alle Nase lang, okay, Lebensmittel und sowas auf dem Baum hängen. Ne? So, wie machst du das, wenn du da in der Tundra rumhängst? So, da kannst du ja...
Ja, also es lässt sich auf jeden Fall nicht übertragen, die Erfahrungen, die man mit Bären gemacht hat oder was man darüber liest in Nordamerika. Also in Sibirien tickt die Uhr anders, also die Bären sind da anders drauf und die sind da auch irgendwie zum Beispiel schon mal gewöhnt dran, dass Menschen Gefahr darstellen. Dass wenn da irgendwo an der Kolimatrasse einer mal über den Weg läuft, ein Auto oder ein LKW-Fahrer kommt, der schießt dann auch gleich. Also das wissen die Bären und deswegen habe ich auf meinen Radtouren früher auch nie irgendwelche Bären getroffen. Wahrscheinlich deswegen, weil die eigentlich immer die Straße und Siedlungen und so weiter meiden. Wenn man dann aber abseits der Hauptwege dann unterwegs ist, wie auf der Wildnistour, auch letztes Jahr im Chersky-Gebirge, da ist natürlich dann eher eine Begegnung möglich. Aber meistens sind sie dann auch auf Abstand, was sie nicht kennen, was nach Mensch riecht, ungewöhnlich ist, dann machen sie eigentlich immer einen großen Bogen drum. Und wenn nicht, dann sind sie aber gleich interessiert. Also das ist irgendwie, gibt kaum so ein Zwischending, dass wenn ich irgendwo lese, ja, man lässt den Bären dann einfach an sich vorbeigehen. Sowas gibt's da nicht. Entweder ist der Bär, kommt er gar nicht erst so nah ran oder er hat Interesse an dir.
Und auch das ist natürlich... Genau. Auch da, glaube ich, gibt es recht wenig Tipps dieser Art, die überliefert sind. Lass ihn an dir vorbeigehen.
Das habe ich aber doch öfter schon mal gelesen irgendwie. Weil wenn man auf so einem Bärenpfad ist und dann kommt eine Bärenmutter mit Junges, dass man dann irgendwie an die Seite gehen sollte, dass man nicht im Weg steht und dann lässt man die einfach vorbeigehen. So.
Na gut, das zählt jetzt, das würde ich jetzt mal bei mir in die Kategorie einordnen, möchte ich nicht unbedingt erleben.
Nee, und vor allem das mit Totstellen halte ich auch ein bisschen für gewagt, weil jede Situation ist individuell. Und wenn ein Bär jetzt tatsächlich auf Angriff muss man natürlich auch kämpfen. Und so aufs Letzte, damit man den Bären wieder abwehrt und ihn von was anderem überzeugt. Aber wenn er jetzt überrascht wird, dann mag das vielleicht irgendwie auch noch helfen, dass man sich sozusagen zu Boden wirft und zeigt, dass man keine Gefahr darstellt, weil er vielleicht sich sonst bedroht fühlen würde aufgrund des Überraschungseffekts.
Eine schöne Geschichte zum Ende.
Naja, ob die so schön ist, zeigt jedenfalls auch, dass es nicht ganz ungefährlich ist, dass man sich auch bewusst sein sollte, wenn man so gerade abseits der bekannten üblichen Wege in die Wildnis abtaucht, dass da auch eben andere Gefahren noch lauern, auf die man natürlich sich mindestens mental auch so ein bisschen vorbereiten sollte. Das ist ganz entscheidend, wie man auch dann reagiert. Das eben nicht weglaufen, keine Angst zeigen. Man muss schon ein bestimmtes Auftreten haben, dass es dann eben auch einen guten Ausgang hat. Und ja, man kann da nicht groß immer was empfehlen, weil, wie gesagt, auch jede Situation individuell anders sein kann. Man muss dann auch irgendwie seinem Bauchgefühl folgen und entscheiden, was dann das Richtige wäre. Geht natürlich auch nur, wenn man schon ein paar Erfahrungen vorher gemacht hat, dass man ein Bauchgefühl überhaupt dafür entwickeln kann. Das muss man dazu sagen. Aber letztendlich, es ist eben nichts ungefährlich. Das ist auf jeden Fall, liegt auf der Hand. Man muss aber positiv bleiben und natürlich auch sehr bedacht über jeden Schritt, den man tut, weil gerade wenn man alleine in der Wildnis unterwegs ist, muss man natürlich dann auch höllisch aufpassen und sich über jede Möglichkeit, die schiefgehen kann, auch bewusst sein, dass man da das Risiko minimiert. Aber solange ein Risiko für mich überschaubar ist und ich das für gering einschätzen kann, sehe ich da jetzt keinen Grund zu sagen, ich mache das nicht mehr.
Vielen Dank, Richard.
Ja, Martin. Ja.
War wirklich eine Freude, beeindruckend.
Wir können sicherlich irgendwann nochmal anknüpfen und fortsetzen.
Na klar. 2014 war das letzte Mal, dann können wir jetzt hochrechnen.
Ja, dann gibt es ja gleich wieder eine Gesprächsstoff für fast 2 Stunden oder so.
In der 900. Ausgabe dieses Podcasts. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß, tolle Erlebnisse. Danke. Ja. Vielen Dank. Bis dann.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Ciao.